Ich war gerade vorgestern bei einem Vampirstammtisch.
Findest du das unvampirisch mit der Pfanne?
Ehrlich gesagt, total, entschuldige. Bin ich total hängen geblieben an den Dating-Plattformen. Alle 11 Minuten verbeißt sich ein Single.
Es betrifft deine Seele, es betrifft deinen Körper, es betrifft dein Blut, es betrifft deine Tagesgestaltung und so. Also, das ist ja Wahnsinn. Und das, der kommt daher, dass der Penis gebläht wird. Also, man hat ja früher fast nur männliche Vampire ausgegraben. Und dann habe ich es mir angeguckt und so einen super dicken Handschuh bekommen, weil der meinte so, die beißen wirklich durch die Haut. Sobald dann der auch wirklich Blut getrunken wird, wird eine Grenze überschritten, wie wenn du jetzt eine liebevolle, tragfähige, dauerhafte Beziehung hast. Also wenn man in die, sagen wir, subkulturelle Literatur reinguckt, dann ist halt Body Horror, den ich vorhin erwähnt habe, und Creature Porn ist halt ein Riesending. Dass die dann sagen, ja, also wir hängen dann ein rotes Tuch irgendwo an eine Tür und dann weiß man, dass also hinter dieser Tür findet jetzt Blutaustausch statt oder so.
All Eyes On. Der Podcast, der den Suchscheinwerfer auf das richtet, was bewegt. Und was bewegen sollte. Mit Stefanie Beirich.
Triggerwarnung. Im folgenden Gespräch geht es unter anderem um das Trinken von menschlichem Blut, um den Gebrauch von Kanülen, Rasierklingen und Skalpellen und um sexuelle Handlungen. Vampire. Wenn es jemals in der Welt eine bewiesene und geprüfte Geschichte gab, dann die der Vampire. Es fehlt an nichts. Offizielle Berichte, Zeugenaussagen von Gewährspersonen, von Chirurgen, von Priestern, von Richtern. Die Beweise sind vollständig. Doch abgesehen von all dem, wer glaubt schon an Vampire? Jean-Jacques Rousseau. Jure Grando, gestorben 1656. Ein Bauer aus dem Dorf Kringa in Istrien, heute Kroatien. Er gilt als der erste Mensch, der in schriftlicher Form als Vampir bezeichnet wurde. Quelle: Wikipedia. Vampire spielen seit jeher eine bedeutende Rolle in Literatur und Film. So zum Beispiel 1748 im Gedicht Der Vampir, 1797 in der Ballade Die Braut von Korinth, 1872 in der Novelle Carmilla, 1897 im Roman Dracula, 1922 im Kinofilm Nosferatu. Quellen: Wikipedia, Nadine Ebert, Freie Universität Berlin, Dissertation, Das Jahrhundert der Vampire, deutschsprachige Vampirfiktion des 20. Jahrhunderts. Gibt es wirklich True Crime mit Vampirbezug? Im Jahr 1929 bis 1930 wurde Peter Kürten als Vampir von Düsseldorf bezeichnet. Auch Joachim Knichaller, der in den Jahren 75 bis 82 mordete, wurde als Vampir bezeichnet. Gleiches gilt für Richard Trenton Chase, den Vampir von Sacramento im Jahr 1977 und 78. Quelle: Wikipedia. Die Wissenschaft hat sich in den unterschiedlichsten Disziplinen mit dem Thema Vampire befasst. Schon 1734 erschien das von Michael Ranft veröffentlichte Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in den Gräbern. Im Jahr 2006 veröffentlichte die Atlanta Vampire Alliance die Studie Vampirism and Energy Work Research Study. 2014 folgte eine Doktorarbeit über Vampirismus in der Metalmusik von Cindy Müller, Universität Grenoble. Schließlich folgte im Trimley Hospital Zürich, Schweiz im Jahr 2018 eine sogenannte The Vampire Study, eine Untersuchung für die Abteilung Gastroenterologie. Quellen: Wikipedia, Watson, Benecke.com, AVA, Atlanta Vampire Society. Vampire stellen eine Subkultur dar. Es geht um Vampirismus als Lebensstil. Diese Subkultur ist sehr divers. Vom Vampir-Fan über Fashion Vampires, Lab-Gamer bis hin zu Sanguinariern ist alles vertreten. Bei Vampiren dreht sich alles um Energie. Diese kann als Blut- oder Aura-Energie aufgenommen werden. Vampire sind abhängig von Donoren, Donors, Energiereichen, die Blut oder Energie spenden. Die Sanguinarier konsumieren in der Regel kleine Mengen menschliches Blut. Ohne Konsum zeigen sich nach eigenen Angaben oft negative körperliche Symptome. Quellen: Benecke, Vampire unter uns, Wikipedia und Benecke.com. Zahlen aus Vampirstudien. Im Rahmen der Vampirism and Energy Work Research Study wurden weltweit 1000 Teilnehmer befragt. Über 50% der Befragten konsumieren kleine Mengen menschlichen Blutes. Über 60% der Befragten waren weiblich. 75% gehören nicht zu einem Haus oder Clan. Ines und Marc Benecke haben ebenfalls eine Umfrage durchgeführt und 100 Teilnehmende befragt. Die Studie ist veröffentlicht in Vampire unter uns. 59% der Teilnehmenden waren weiblich. 87% haben bereits Blut eines anderen Menschen, 88% Eigenblut getrunken. 82% leiden manchmal an unerträglichem Blutdurst, 70% an Entzugserscheinungen. Nur 11% sehen Tierblut als geeigneten Ersatz an. 48% konsumieren im Schnitt 1 bis 5 Milliliter, 21% 50 Milliliter, nur 17% haben schon Mengen von 200 Millilitern Blut getrunken. 41% konsumieren im Abstand von wenigen Wochen, 19% alle paar Monate, 12% im Abstand weniger Tage und 5% weniger als zweimal im Jahr. Quellen: AVA, Atlanta Vampire Society, Benecke, Vampire unter uns. Hey Marc, schön, dass du da bist.
Einen gruseligen guten Tag.
Das trifft ziemlich gut. Gummibärchen, Handtaschen, Kostüme, Poster, Liquid für E-Zigaretten, Bein, Lego-Figuren, Playmobil-Figuren, faltbare Särge, Schmuckgeschirr, Dekoartikel, Bettwäsche. Von Büchern und Serien und Filmen fange ich gar nicht an. Seminararbeiten, Dissertationen, Vorträge. All das habe ich zum Thema Vampire gefunden und auch eine ganz aktuelle Fundstelle von der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, 77. Da hat doch tatsächlich Weimar, der sich in letzter Zeit nicht besonders beliebt bei mir gemacht hat, gesagt, Weimar, das war der mit den Buchhandlungen, Buchhandlungspreis, Kulturstaatsminister, der hat gesagt, KI-Unternehmen, denen muss man eigentlich geistigen Vampirismus vorwerfen. Will heißen, egal wo man hinschaut, Vampire gekommen, um zu bleiben. Woher rührt diese Faszination? Was glaubst du? Wunsch nach ewigem Leben, Faszination fürs Dunkle, was ist es?
Ja, abgesehen von so ein paar Zufällen, wer wann wo einen Film gemacht hat, der dann besonders bekannt wurde und so, ist das ja wirklich eine interessante Frage, weil es gibt ja auch viele andere Geschichten, Zombies, die kennt auch eigentlich jeder und jede, aber die sind jetzt ja nicht dauernd, da gibt es keine faltbaren, weiß ich nicht was, ob man da Särge bräuchte oder faltbare Gehirne oder ich weiß nicht was, aber das ist ja dann zwischendurch mal, kommt das immer wieder und dann geht es aber auch wieder und hinterlässt dann aber über die Generationen eigentlich relativ wenige Spuren, also über Untote, die jetzt keine Vampire und Vampirinnen sind, gibt es eigentlich auch schon sehr, sehr lange Filme, auch Schwarz-Weiß-Filme. Aber das Interessante ist, diese Vampir-Dinge, die bleiben so verwoben. Also jeder weiß, dass es den Film Nosferatu gibt. Jeder weiß, was für ein Film in den 80ern, 90ern, in den 70ern oder jetzt zuletzt irgendwie rauskommt oder hat das irgendwie mitbekommen. Das ist ein großer Unterschied und ist nicht für irgendeine kleine Fangemeinde. Und ich vermute mal, dass der Hauptgrund da drin liegen könnte, dass die, wie du schon angedeutet hast, die Grundschwingungen, die da mitschwingen, sind so groß, dass die einfach jeden und jede betreffen und man auch nicht ernsthaft sagen kann, so interessiert mich nicht. Nämlich ewige Liebe. Stell dir das mal vor, was die Dating-Plattform, wie viel Geld die damit verdienen könnten mit garantierter ewiger Liebe oder Verbundenheit oder Zuneigung oder Sex oder alles zusammen oder Teile davon. Das ist das eine. Dann, es ist nicht nur ewig, sondern es ist grenzenlos. Also es kann auch, es betrifft deine Seele, es betrifft deinen Körper, es betrifft dein Blut, es betrifft deine Tagesgestaltung und so. Also das ist ja Wahnsinn. Und natürlich auch bei vielen Vampirgeschichten, Schuld spielt eine große Rolle. Ne, das kennen viele Leute, glaube ich, wenn sie, also ich habe jetzt kein Auto noch nie gehabt, aber wenn sie, höre ich immer, dass wenn die Polizei neben einem hält oder so an der roten Ampel, dass dann Leute immer direkt Schuldgefühle kriegen, weil sie glauben, sie haben irgendwas falsch gemacht oder so. Und das spielt auch eine große Rolle, weil die Vampire und Vampirinnen natürlich immer Scheiße bauen und das aber auch wissen. Anders als der hirnlose Zombie oder so, ja, der kann ja eigentlich nichts dafür. Also der, und da gäbe es jetzt noch sehr, sehr viel mehr dazu. Auch der Gedanke an die Ewigkeit als solche überhaupt. Ne? Ist sie erstrebenswert, ist sie nicht und so. Niedergeschlagenheit, totale Euphorie, Suche nach Liebe, die in, seit Bram Stoker eine große Rolle spielt in den Vampirgeschichten. Also mehr geht einfach nicht. Mehr geht nicht.
Ich bin jetzt total hängen geblieben an den Dating-Plattformen. Alle 11 Minuten verbeißt sich ein Single. Und was? Es wär der totale Renner. Ja klar, es hat natürlich zumindest in der Filmindustrie auch immer so einen romantischen Touch und so einen Hauch Melancholie. Was ich aber so interessant finde, ist, dass es immer noch zieht, obwohl wir ja eigentlich in einer Welt leben, wenn man jetzt abstrakt das betrachtet, in der überhaupt kein Raum mehr ist für Aberglaube. Also zumindest sagen ja die meisten Menschen, ja, ich bin nicht abergläubisch. Nachts allein in den Wald stellen will sich dann aber auch keiner. Nachts allein auf den Friedhof gehen in der Regel auch nicht. Keiner läuft unter einer Leiter durch. Keiner mag eine schwarze Katze von der falschen Seite. Und im Flugzeug gibt es keine Sitzreihe 13. Aber dennoch ist ja etwas, wovon die meisten wissen, naja, wahrscheinlich ist da jetzt vielleicht nicht so viel dran. Das packt uns dann. Glaubst du, dass vielleicht je technisierter unsere Welt ist, dass umso mehr Raum ist wieder für Mythen?
Also im ICE gibt es auch keinen Wagen 13 und im Hotel gibt es auch keine 13. Etage. Das geht noch immer
absolut
weiter. Also das ist extrem. Also Menschen sind ultra abergläubisch. Also wenn ich das den Kollegen und Kolleginnen im Ausland zeige, das ist ich mache da gerne mal so Mini-Videos zu, das kann man auch für TikTok schnell machen, Wagen 12, Wagen 14, die glauben, das ist ein Witz oder ein Schnitt. Also dass ich mit Absicht durch den Schnitt einen Witz gemacht habe, aber das ist nicht so. Also es gibt keinen ICE, der einen Wagen 13 hat. Und ich denke, dass die Leute früher auch viele Erfahrungen hatten. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie grundsätzlich abergläubisch waren. Das glauben wir immer gerne. Aber aus den gerade schon genannten Gründen wissen wir, dass heute die Menschen genauso abergläubisch sind. Ich meine, das siehst du auch an Fehlinformationen im privaten Bereich, im Internet und so. Oder auch Menschen, die glauben zu wissen, was das Königshaus in England macht und warum die das machen und so. Das ist ja auch alles Aberglaube und beruht ja gar nicht auf echten belastbaren Messungen. Deswegen würde ich fast geneigt sein, wenn ich so das Lexikon des Aberglaubens durchgucke. Ich habe auch schon viele Ausstellungen dazu besucht, auch in kleineren Ländern in der Schweiz, die das alles manchmal noch so ein bisschen entspannter sehen und nicht immer so, Aberglaube ist doof, nicht Aberglaube ist gut und so, sondern die da irgendwie sagen, ja, mein Gott, ne, ist halt so. Deswegen würde ich geneigt sein zu denken, dass die Menschen früher durch ihr Erfahrungswissen über zum Beispiel natürliche Kreisläufe, Jahreszeiten, Wetter und so, dass sie da ehrlich gesagt auch nicht so viel abergläubischer waren. Ich meine, in den Bereichen, wo sie nichts messen konnten, das betrifft auch Vampire und Vampirinnen, also zum Beispiel im Bereich böser Blick gibt es den, da wusste man halt nicht, was ist eine Infektionskrankheit, was ist eine Persönlichkeitsstörung und so weiter. Das konnten die nicht wissen, aber trotzdem ist die Beschreibung böser Blick jetzt auch nicht unbedingt falsch. Das fasst halt nur Dinge zusammen, die wir heute schön trennen können. Aber das erleben wir ja auch gerade im Bereich zum Beispiel von Neurodivergenz oder von allem Möglichen, dass alle großen Listen für zum Beispiel auch Erkrankungen, sei es jetzt hier Corona, Schnupfen, Husten und so weiter, die werden ja auch immer feiner aufgespalten. Oder im Bereich der Zoologie, was ja eigentlich mein Feld ist, wo ich ursprünglich mal herkomme, da werden auch jetzt dadurch, dass man das Erbgut anguckt, stellt sich heraus, dass vieles von dem, was wir dachten, was natürliche Zusammenhänge sind in diesen Stammbäumen des Lebens, die stimmen überhaupt nicht. Oder es werden ganz neue Gruppen gebildet und so. Also deswegen, soweit ich das beurteilen kann, waren die Leute früher auch nicht anders. Nur wir denken das heute, weil die Begriffe uns für uns komisch wirken.
Ja, also ich kann mich gar nicht ausnehmen. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin kein aberwitzig, abergläubiger Mensch, aber ich klopfe auch manchmal dreimal auf Holz. So, es schadet ja nicht. Also wer weiß es denn, ne? Also ja, wer bin ich zu sagen, ja, hilft oder hilft nicht? Hm, fühlt sich in dem Moment besser an.
Ja, was mich aber was ich noch anregen würde, ist, wer glaubt, dass die Leute früher so super abergläubisch waren, sollte auch immer fragen, wie viel habe ich von dem, was ich heute erzählt habe, wie viel davon habe ich wirklich geprüft mit einer guten Studie, mit einer guten Messung? Ja. Die meisten Leute, die jetzt zuhören oder zuschauen, werden dann feststellen, nichts. Also insofern, also es geht nicht nur darum, bin ich durch die Verwendung von Begriffen oder Vorstellungen abergläubisch, sondern man könnte auch den härteren Maßstab nehmen, prüfe ich überhaupt in meinem Alltag, was ich tue? Ja, und das ist halt häufig nicht der Fall. Entschuldigung, das wollte ich nur kurz einwerfen.
Nee, aber offene Türen rennst du damit ein. Das wäre jetzt eher der politische Part, wo mich das immer aufregt, wo viele Narrative nachgeplaudert werden, ohne dass man einmal einen Faktencheck macht. Die wenigsten Leute machen einen Faktencheck. Ich bin ehrlich, ich habe für diese Episode ziemlich viel Faktenchecks gemacht.
Ohne
ja, ich habe das Internet leer gegoogelt. Was ich aber zum Einstieg gern von dir noch wissen möchte, was fasziniert dich persönlich am Vampir-Thema? Und ich weiß, das tut es, weil ich kann dir nicht mehr sagen, wo. Aber ich habe irgendwo in einem Internet-Schnipsel gelesen, dass du wohl sogar eine Vampir-Motto-Hochzeit gefeiert hast. Ich meine, ich habe das irgendwo gesehen, in einem Schnipsel.
Ja, ja, also das fasziniert mich tatsächlich wegen der viel... Ich will nicht sagen, ja doch, Schicht, ja, oder wegen des Schillerns auch zunächst mal. Also zunächst mal gehst du in das Thema rein, weil ich prüfe ja Tatsachen so, das mache ich einfach gerne und auch beruflich. Und dann stolperst du natürlich früher oder später darüber. Und dann hat sich schon sehr früh herausgestellt, dass der Calmé, so ein Mönch, der hatte schon 1732 ein Buch darüber geschrieben, was eigentlich naturwissenschaftlich ist. Er hat es aus einem anderen Grund geschrieben. Er hat geschrieben, Gott würde nicht zulassen, dass es Untote gibt. So, das war seine Motivation. Und dann hat er aber naturwissenschaftlich hergeleitet, was diese Vampirerscheinungen sind. Also so gesehen, alles gut. Und also auch naturwissenschaftlich gesehen, die Grundannahme, die er da macht, die ist mir ja wurscht. Hauptsache, das, was er zusammenträgt an Messungen, passt. Und das fand ich dann ganz interessant. Dann habe ich gesagt, interessant, es gibt Messungen. Dann hat sich relativ früh herausgestellt, hat er zum Beispiel der Kollege Peter Mario Kreuter, der eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, ein sehr, sehr guter Geschichtskundler, der sich mit südostasiatischen geschichtlichen Dingen auskennt und auch das beruflich macht, ganztags in seiner beruflichen Zeit, der hat dann auch gesagt, ja nee, es gibt ja auch noch Vampir-Ausgrabungen, die dann auch begleitet werden von den örtlichen, wer auch immer zuständig ist, Institut für Rechtsmedizin oder Coroner würden wir das vielleicht nennen, wenn das jetzt in Kanada oder so spielen würde. Aber das spielt halt in Europa. Und so gab es immer mehr, was mich da interessiert hat, weil auch diese Hinterzimmertreffen damals schon stattgefunden haben von den sogenannten Real-Life-Vampiren, die also selber denken, sie wären irgendwie Vampirinnen oder Vampire, aber gleichzeitig alle zusammengesessen haben. Zum Beispiel eins war mal, das war in Hessen in so einem Gasthof, also wirklich wie in einem Vampirfilm. Also wie jetzt auch in dem neuen Nosferatu-Film und auch wie soll man ihn jetzt nennen? Ja, er heißt Nosferatu, aber wie in dem Film, der eigentlich auch ein bisschen von Bram Stoker noch drin sich logischerweise trägt, weil das ja sich sehr, sehr stark vermischt und geklaut ist. Da gibt es ja immer oder oft diese Szene, wie derjenige, der da nach Transsilvanien angeblich reist, also oder in der Geschichte reist, wieder halt in so einen komischen Gasthof da kommt und dann alle irgendwie ein Kreuz, einer gibt ja ein Kreuz und so. Und so war das da in Hessen. Und dann saß zum Beispiel auch ein Priester mit seiner Tochter. Und die Tochter, die interessierte sich für eine Serie, die interessierte damals super viele, Buffy the Vampire Slayer. Und er interessierte sich für den christlichen Zusammenhang, der damals sehr, sehr häufig so hergeleitet wurde, dass man gesagt hat, wer Blut trinkt, das ist ja eine christliche Story, weil für die jetzt keine Christen und Christinnen sind, weil in der Heiligen Messe bei den Katholiken wird Wein oder Traubensaft umgewandelt, und zwar ernst, das muss ich dazu gleich noch erklären, in echtes Blut. Also niemand laut bis heute bestehender vatikanischer Auslegung darf sagen, das ist kein Witz, was jetzt kommt, dass das immer noch Traubensaft oder Wein ist, dann wird man, wenn das beantragt wird, sofort exkommuniziert. Das ist kein Witz. Im April 2026, wo wir hier reden, das nennt sich Transsubstantiation. Also der Priester in einer katholischen Kirche wandelt das in echtes Blut von Christus um. Wenn du das nicht glaubst, kannst du kein Katholik sein. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen hat man eben auch diesen christlichen Zusammenhang da sehr schön gehabt. Und dann kannst du natürlich wieder über das schon genannte reden, gut, böse, jenseits, teuflische Einwirkungen, die es in der Bibel ja gar nicht gibt und so weiter und so fort. Und dann hast du natürlich schon direkt wieder den Zusammenhang.
Ja, darüber bin ich auch gestolpert, über die Kommunion. Ist das ja, ne? Das ist der Leib Christi und das Blut Christi. Ich bin kein Mitglied der Kirche mehr. Ich war es aber mal. Das heißt, ich habe das auch mehrfach live erlebt und fand das als Kind richtig gruselig.
Wirklich? Also da warst du nicht
also,
eingebettet, dass du das gefunden hast.
Naja, also ich meine, du wirst da ja rangeführt, wann gehst du zur Kommunion? Mit 9. Und die ganze Zeit steht da immer vorne ein Mann in weiter Kleidung und sagt, das Blut Christi.
Lustig.
So, natürlich wirst du da rangeführt und wird erklärt, aber ich fand das schon irgendwie so ein bisschen spooky, fand ich das ehrlich gesagt schon. Heute finde ich bei der Kirche ganz andere Dinge spooky, aber so wandelt sich das halt im Lauf der Zeit.
Aber da siehst du auch das Problem mit dem Aberglauben oder die Tatsache mit dem Aberglauben. Ich meine, du könntest ja sagen, alle Menschen, die das glauben, ignorieren ja komplett die Messung, dass das halt kein Blut ist, weil Blutbestandteile kann man leicht messen, das Ganze riechen, das Ganze schmecken, das Ganze unter dem Mikroskop, das Ganze mit chemischen Tests nachweisen. Und dann sind ja alle Menschen, die an diese Transsubstantiation glauben müssen oder glauben, sind ja auch total abergläubisch, weil es mit den Messungen nicht in Einklang steht.
Ja, also ich denke halt heute, es soll halt einfach, ja, da bin ich nicht ganz konform mit der Kirche, es soll halt ein Bild für etwas sein, ja.
Also nicht, das ist nicht die Lehre. Das spricht gegen die Lehre aus. Ne?
Ja, das weiß ich. Darf ich, aber mich kann ja keiner mehr exkommunizieren. Ich darf das ja durchaus sagen. Was ich nicht gruselig fand als Kind, das war die Hostie. Weil da dachte ich immer, guck mal, das ist genau das, was unter den Kokosmakronen ist.
Das ist richtig.
Es ist eine Oblate.
Aber da haben sie doch auch gesagt, das ist der Leib. Das war aber für dich akzeptabler, ja.
Ja, das konntest du ja direkt sehen. Und in diesen Kelch konntest du ja nicht wirklich reingucken, weißt du?
Ah, verstehe.
Und das fand ich als genau, und als Kind fand ich das auch merkwürdig, weil das wird ja dann zur Prozession in die Monstranz gepackt. Da dachte ich immer, jetzt tragen die Oblate.
Das ist sehr gut. Nee, aber da sagst du gerade was sehr Wichtiges, was auch noch dazu beiträgt, was du am Anfang gefragt hast. Wieso überlebt das alles die Zeiten? Weil es gibt ja viele gruselige Dinge. Aber was dir ins Gesicht springt, also nehmen wir jetzt nochmal Zombies, weil ich da vorhin schon von geredet habe, dann sagst du irgendwann, ja, mein Gott, also die kann man ja töten, indem man den Kopf abschlägt und wenn man schnell genug läuft oder dies oder das. Und außerdem gibt es sie gar nicht. Aber sobald es unheimlich wird, das ist nämlich gut, dass du das gerade noch gesagt hast, dann bleibt trägt sich das weiter. Das kannst du auch in Horrorfilmen sehen. Oft sind die Horrorfilme gruseliger, wo du das Monster gar nicht richtig siehst. Zum Beispiel der erste Teil von Nightmare on Elm Street. Natürlich müssen sie im Laufe der Zeit, um die Fans dran zu halten, das dann immer deutlicher machen. Aber da siehst du den Bösewicht noch gar nicht richtig. Und ich finde das auch aus heutiger Sicht, finde ich das eigentlich noch creepier. Und einige Horrorfilme bauen auch darauf auf, dass man entweder ganz am Ende vielleicht mal das Monster sieht oder so, oder es auch nicht richtig sieht. Oder, das ist auch relativ neu jetzt, dass das so eine große Bedeutung gewonnen hat, Body Horror, wo dann sozusagen es einfach unheimlich ist, was mit dem Körper und sowas passiert. Also deswegen, das ist gut, dass du es gesagt hast, das Unheimliche hast du auch eigentlich nur bei den Vampiren, weil die sind so wabern, es gibt so viele verschiedene Sorten von Vampiren, es gibt ja auch die familienfreundlichen Vampire, die Sport machen mit ihrer Familie, es gibt die keinen Sex vor der Ehe haben, die Vampire und Vampirinnen, das gibt es ja auch alles. Und dadurch wird es automatisch unheimlich, weil du dir nie sicher sein kannst. Beim Zombie kannst du dir sicher sein. Da kannst du dir sagen, okay, das überlebe ich sowieso nicht, keine Ahnung, ich springe jetzt vom Dach weil das ist, ich habe da keinen Bock drauf, dass mein Gehirn gefressen wird. Beim Vampir weißt du gar nichts. Du weißt überhaupt nicht, ob die Silberkugeln funktionieren, die bei Werwölfen funktionieren. Du weißt nicht, ob die vor Kreuzen Angst haben, weil es gibt auch mehrere Filme, wo die das einfach auslachen und das Kreuz fängt an zu brennen. Dann sagen die, ja, nee. Es gibt beim Tanz der Vampire, sagt der Vampir, also nicht der Hauptvampir, sondern einer, der umgewandelt wird, sagt, ich bin jüdischer Vampir, was interessiert mich das Kreuz? Und so, deswegen ist das auch extrem unheimlich, weil man überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen könnte.
Ja, und Weihwasser hast du auch nicht immer dabei, ne?
Ja, hilft auch nicht immer. Also es gibt ja super viele fantastische Vampirgeschichten in tausenden von Ausformungen, wo auch diese christliche Unterformung einfach mit Absicht keine Rolle mehr spielt. Also es gibt auch Vampire, die können fliegen, es gibt Vampire, die können nicht fliegen, es gibt Vampire, die können sich in Fledermäuse und Ratten umwandeln, es gibt Vampire, die das überhaupt nicht können oder wollen. Also das ist einfach nicht nur vielschichtig, sondern ist auch unheimlich.
Ja, und ich glaube, mir geht es auch so mit den Horrorfilmen. Ich finde immer das am gruseligsten, dann noch untermalt mit entsprechender Musik, was du nicht siehst. Und ich fand eines der gruseligsten Sachen, die ich gesehen habe, war Blair Witch Project.
Sehr
fand
richtig.
Ich absurd schlimm.
Volle Zustimmung. Ich fand auch alle Teile gut. Also es war ja so, viele Menschen haben dann rumgebitscht, dass nur der erste Teil gut wäre. Aber ich finde die anderen auch gruselig, weil halt einfach absolut unklar bleibt, was da eigentlich los ist. Mal ganz unabhängig davon, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Das haben sie bei Teil 1 ja behauptet, dass das eine echte Geschichte wäre mit echten Filmbändern, die da wiedergefunden worden sind oder Filmrollen. Und das ist ja wiederum, da siehst du auch, wie manche Geschichten abbrechen und sich nicht in die Zukunft weitertragen und andere nicht. Blair Witch zum Beispiel kennen die Juren jetzt nicht mehr. Das würde vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren, weil die sagen, Filmrolle, was soll das überhaupt sein? Also keine Ahnung, ne? Meinst du eine SD-Karte oder was? Ich verstehe nicht. Also da ist schon der ganze Gag von dem Film irgendwie funktioniert nicht mehr so. Aber dadurch, dass es bei den Vampiren nicht so speziell ist, sondern wirklich darum geht, okay, es gibt Unsterbliche und es geht um Liebe, Schuld, Unsterblichkeit und so weiter. Da sagt jeder, ja, okay, das verstehe ich jetzt schon alles. Da muss ich mal nachforschen oder so. Ne?
Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die geschichtlichen Ereignisse gucken. Da hast du dich ja auch extrem mit beschäftigt, bist ja auch, da habe ich nicht ganz verstanden, was draus geworden ist. Es gibt ja die Transylvanian Society oder Dracula Society. Da ist aber der Präsident gestorben. Jetzt bist du Präsident oder bist du Präsident des deutschen Chapters? Oder das hat sich abgespalten, ne?
Bei den Vampiren und Vampirinnen, da gibt es ganz viele Gruppen. Also ich habe eine komplette nur Vampirbibliothek, die auch aus den ganzen Vereinigungen besteht, die es da immer so gab. Und dadurch, dass viele von diesen Menschen auch gerne dann Chef oder so, Chefin von so einer Vereinigung sein sollen, gibt es dann immer mehrere. Also die Transylvania Society of Dracula ist der Chef gestorben, Nicolae Paduraru. Und dann bin ich Chef geworden. Das heißt, ich bin der Weltchef sozusagen. Und vorher war ich für Deutschland, da habe ich auch noch so ein Gold, so, ich weiß, ich nehme an, das ist kein echtes Gold, aber sieht so aus. So einen goldenen Anhänger bekommen, da steht auch drauf, ich bin der Konsul der Rheinlande. Und das deutsche Chapter, das gab es da eigentlich überhaupt noch gar nicht, das ist ganz interessant, weil das ist ja eigentlich eine Geschichte, die eher in Österreich anzusiedeln wäre, wo ich auch Pate der ganzen Vampirbücher bin, die in der österreichischen Nationalbibliothek liegen. Aber in Deutschland hatte sich das eher so unter Filmnerds gehalten und die waren da nicht so dran interessiert, weil wir haben zwar auch über die Filme da geredet oder reden auch noch darüber in der Transylvania Society, aber Filme sind nicht so ein Schwerpunkt. Das ist eher so eine Seitenbeschäftigung, diese Filme, weil die auch relativ random sind und natürlich in ihrer Zeit verhaftet. Also beispielsweise in den 70ern, wo dann auf einmal queere Vampirinnen da, die durften dann lesbisch auf einmal sein, so verrückt, aber es sind ja Vampire und sowas. Und dann sagt man heute, ja, okay, also das Thema ist jetzt durch, ne? Man sollte jetzt keinen Menschen mehr interessieren, welches Gender oder ob jemand queer ist oder so da vorliegt. Und dann hatte sich aber in Deutschland, das war schon als ich in New York gewohnt habe, war meine Nachbarin, war da Leiterin vom Vampire Empire und von solchen Organisationen, die hatte einen reichen Ehemann, der hatte 2 Oscars gewonnen. Und er lebte in Hollywood oft und seine Frau lebte in New York. Auf der Fifth Avenue hat die ihr kleines oder gar nicht so kleines Papiermuseum gehabt. So. Und da haben wir die ganze Ausstellung den Leuten vom Tanz der Vampire gegeben. Und das hat in Deutschland sehr, sehr viel bewirkt. Also da habe ich persönlich das gesamte Museum in Kissen verpackt. Die habe ich nachts immer vom McDonald's geholt, der die vor die Tür gestellt hat. Dann mit Gaffertape vom Kmart. Das ist so eine Art Riesensupermarkt eingewickelt und dann immer zur Post getragen. Also es waren ziemlich viele Kisten. Und da war auch eine Originalausgabe von Bram Stoker's Dracula drin, diese gelbe. Ist auch lustig, dass das erste Buch, was über, also da, wo man den modernen Dracula mit verbindet, moderne Vampire, das ist gelb.
Ach, absurd, ne? Irgendwie. Ja.
Und vieles mehr. Und das hat dazu geführt, über das Musical Tanz der Vampire, was ursprünglich aber aus Wien kam, das hat sich nach Deutschland verlagert. Also das wird jetzt häufig in Stuttgart aufgeführt oder auch in Berlin sehr, sehr schön und so. Und deswegen hat sich das in Deutschland nochmal so zusammengeruckelt. Die Leute selber wissen das häufig gar nicht mehr. Ich habe beim Tanz der Vampire, für die habe ich mal irgendwas gemacht, einen Vortrag oder so, die wussten das gar nicht mehr. Also die kannten nichts davon. Die hatten noch nie was davon gehört, weil es natürlich schon sehr, sehr viele Personalwechsel da gab. Und deswegen ist es so, die kommen und gehen, die Societies. Das gilt auch für die, die mehr so Gothic sind oder die mehr so Real-Life-Sachen machen, aber auch für die Film-Nerds und so. Die kommen und gehen. Das sind auch oft sehr wenige Leute nur. Und viele hängen da ganz große Träume dran. Ne? Das soll ein weltumspannendes Netzwerk werden. Und wir entdecken irgendwas, was noch nie einer entdeckt hat und so. Und dann ich will jetzt ja keine Beispiele sagen, aber das können die, das recherchieren wollen, leicht recherchieren. Und dann irgendwann machen die auch enttäuscht ihre Websites zu, weil die sagen, ja, es interessiert sich ja gar keiner dafür, was ist denn los? Und dann sagt man, ja, aber da musst du dich halt reinhängen. Das ist bei sozialen Medien heutzutage so. Also du musst was liefern. Die Leute kommen nicht von selbst. Ja. Deswegen gibt es also immer mal wieder Societies. Und meine Frau und ich kennen die auch alle, meistens auch persönlich. Aber oft ist das nicht von Dauer.
Nee, aber die hält sich ja jetzt nun wirklich schon lange. Und das finde ich schon geil. World President. Ja. Also, ja.
Ja, das liegt daran, weil wir von vornherein immer, also jeder kann machen, was er will. Also ich kann mal ein Beispiel sagen. Einmal hatten wir eine Konferenz, da hat jemand einfach, das gibt es bei Sherlockianern und Donaldisten auch, da sagt man, das, was geschrieben ist, stimmt. Punkt. Keine weitere Diskussion. Und dann hat er gesagt, so, jetzt gucke ich mal, wo das Schloss von Dracula, also Bram Stoker's Dracula liegt, anhand des Buches von Bram Stoker's Dracula, weil das ist die einzige echte Quelle, die wir haben.
Ja, aber da ist alles falsch.
Ja, klar. Und Donaldisten machen das auch. Die sagen alles, was Karl Barks, der Zeichner und die Übersetzerin Dr. Erika Fuchs gemacht haben und bei den Sherlockianern, also nur die Originaltexte von Arthur Conan Doyle. Und das funktioniert natürlich super, wie bei der Bibel oder bei der Tora oder beim Koran. Wenn du sagst, okay, das stimmt, das weiß ich, ne, dann kannst du natürlich alles da rein basteln, so dass es halt passend wird. Ne? So wie wenn du Scheiße gebaut hast, dann lügst du dich halt da irgendwie drumrum, so dass es so halbwegs da passen könnte. Und der hat das rausgekriegt, ne? Und da, ich habe bis heute nicht erfahren, ob der das mit Augenzwinkern gemacht hat oder ob das ein Witz sein sollte, um zu zeigen, okay, man kriegt alles irgendwie zurechtgebogen, oder ob er da wirklich dran glaubt. Und mir war es auch egal. Ich habe dann gesagt, weißt du was, der hat das so schön gemacht und so nah, also 100% in Übereinstimmung mit der echten Quelle, dann passt das halt. Und solche Sachen sind bei uns halt möglich. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, was früher überhaupt nicht passiert ist, mit den Real-Lifern das auch gemacht, unter dem Label Transylvania Society. Da hätten zum Beispiel der Nicolai, der hätte das, glaube ich, zu gruselig gefunden. Also der hatte nichts dagegen, überhaupt nicht. Aber der hätte nicht so gewusst, wie man mit denen umgehen soll, weil das hatte eher immer so Kongressformat. Zum Beispiel Ingrid Pitt war noch bei uns. Das ist so eine sehr bekannte Darstellerin aus dem, ja, weiß ich nicht, 60ern, 70ern oder so, aus dieser ganzen Zeit. Das war total abgefahren. Die ist in so ein winzig kleines Kaff reingefahren in Poiana Brașov, was so ein Kurort für die rumänische Nomenklatura war, als das noch kommunistisch war. Und dann ist sie da auf so einer wirklich nicht richtig befestigten Straße, hat die sich, ich weiß nicht, woher die sich besorgt hat, wahrscheinlich aus Bukarest, eine Limousine. Da ist sie mit so einer riesigen Limousine, ist sie da angefahren. Und wir alle so, wow. Und dann ist sie ausgestiegen und der Tag hat der gehört. Ne? Und sowas machen wir dann. Wenn Ingrid Pitt als gealterte Hollywood-Darstellerin, wenn die der Meinung ist, dass der Ort und wir jetzt ihr gehören, so be it. Und deswegen funktioniert das mit der Transylvania Society. Da ist dann alles möglich.
Ja, ich habe da auch ein bisschen was angeguckt, was da in den letzten 10, 15 Jahren so gelaufen ist. Auch welche Vorträge und so. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und bevor ich mich jetzt verspielt habe mit der Society, wollte ich eigentlich mit dir ein bisschen auf die Geschichte gucken. Und so kam ich nämlich drauf, weil du dich da ja auch mit befasst hast und auch die Society. Ich habe ein bisschen recherchiert und mal geguckt, rauszufinden, wo ist denn wann dieser Mythos entstanden. Und es ist wahnsinnig schwer, da irgendwas zu finden. Was ich gefunden habe, war der erste vermeintliche, etwas bekannt gewordenere Vampir 1652, Jure Grando. Und der soll 20 Jahre nach seinem Tod aus dem Grab gestiegen sein und das kleine kroatische Dorf heimgesucht und terrorisiert haben. Und da habe ich ein bisschen weiter geguckt, weil ich dachte, naja gut, das ist jetzt so eine andere Ecke. Aber auch 1748 gab es schon Gedichte in Deutschland. Ossenfelder zum Beispiel hat ein Gedicht, das heißt auch noch Der Vampir. Dann Goethe, Braut von Korinth, 1797. Gibt es ja genug Interpretationsansätze, die sagen, ja, ja, klar, definitiv Vampir. Und das war alles ganz lang vor Bram Stoker. Du hast dich ja viel intensiver mit befasst, als ich jetzt das waren nicht Stunden, das waren Tage, aber egal. Hast du irgendwie eine Ahnung, wo, wann der Vampirglaube entstanden ist?
Also wenn du jetzt sehr weit zurückgehen willst, was manche natürlich gerne machen, dann sagen die immer, ja, das gab es schon in Babylon und so. Ich denke, da darf man jetzt nicht zu... Also, oder anders gesagt, es ist die Frage, wie bei so einem Scheinwerfer. Die haben doch diese Bühnenscheinwerfer, die haben doch außen so vier Klappen. Ne? Da kann man dann gucken, wie eng man das Licht macht oder wie weit man das Licht macht. Und es hängt jetzt von dir ab, wie eng du das Licht oder wie weit du das machen willst. Ich würde mal sagen, dass es Untote gibt, das wissen wir schon aus dem Gilgamesch-Epos. Da ist es so, dass die einfach nicht wissen, was tot ist. Und das merkt man auch ganz deutlich. Oder sie beschreiben zumindest, dass Leute nicht wissen, was tot ist. Und dass sie dann da stehen und denken, so ruht der jetzt? Oder was macht der jetzt? Kann man den wieder aufwecken? Und solche Sachen. Und da würde man jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie an Untote oder sowas geglaubt haben. Sie hatten aber keine Vorstellung, was jetzt tot eigentlich sein sollte, so wie wir das dann spätestens seit der Industrialisierung wussten. Und das, was du erzählt hast, ist deswegen wichtig, weil das liegt ja auch noch vor der Industrialisierung. Und dann war es halt so, dass die Berichte vor Ort, die auch oft gar nicht so falsch waren, dass die dann aber überlagert wurden von irgendwas. Entweder davon, wie man sie weitergeben wollte, ob man es zu Propagandazwecken nutzen wollte, ob das Gebiete waren, wo gerade Besatzung herrschte und man die Leute, man sagen wollte, ja, das sind alles Landeier, die keine Schulbildung haben, die haben überhaupt keine Ahnung. Gut, dass wir hier sind und denen mal zeigen, wie ein vernünftiger Lebensstil funktioniert. Das war dann eben 1732, also darauf beruhen diese Sachen von Calmé und in Leipzig, die Veröffentlichungen, die dann alle da 1732, 33, 34 rauskamen. Also deswegen, ich würde mal sagen, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich wäre sogar sehr, sehr großzügig und würde sagen, wenn beispielsweise Kids sagen würden, das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen mit entweder, nehmen wir mal zwei Sachen, die nicht so auf Bram Stoker's Dracula abzielen, also True Blood oder wie heißt das, wo die Vampire glitzern, wenn Sonne auf die drauf strahlt. Herrgott, das ist jetzt peinlich. Also alle wissen das außer mir jetzt, weil ich gerade Gehirn...
Und außer mir, also...
Poste das hier drunter. Ja, das ist eine der bekanntesten Vampir-Serien, die es jemals gab. Also wenn man damit jetzt anfangen würde, mit diesen beiden Sachen, dann würde ich sagen, passt. Weil wenn das für dich, ohne dass das sowieso auf Bram Stoker oder auf die ganz alten Geschichten aus dem 18. Jahrhundert oder von mir aus auch aus dem 17. Jahrhundert, was du gesagt hast, Bezug nimmt oder aus Babylon oder sonst was, dann ist das auch okay. Da, weil das hatte damals schon, also jetzt vor 10, 20, 30 Jahren und so weiter, hat das immer schon so eine jeweilige Eigendynamik entfaltet, dass man das auch ernst nehmen kann. Weil du könntest auch fragen, wann ist das Prinzip des Automobils erfunden worden? Ja, da kann man auch lange drüber reden. Ist das die Erfindung des Rades? Ist das die Erfindung von Dampfkraft? Ist es die Erfindung von Ölverbrennung statt Holzverbrennung und so weiter und so weiter? Oder Kohleverbrennung? Also ich bin da, um sowas zanke ich mich gar nicht. Aber dass man an Untote geglaubt hat, soweit wir das sehen können, jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, das gab es scheinbar schon immer. Wobei man nicht vergessen darf, dass die ursprünglichen Untoten, die sind ja nicht aus dem Grab gekommen. Also die, das ist auch bei Vampiren noch so. Die ursprünglichen Vampire, ich kannte sogar noch Leute, die sind jetzt alle tot in Rumänien, die selber gesagt haben, also die Vampire, die aus dem Grab kommen, das sind Hollywood-Vampire. Die Vampire, die wir kennen, die, oder Strigoi oder Strigen, also Hexen eher, so sowas wie Hexen oder Leute mit bösem Blick, da ist das Problem eher, dass die zu Lebzeiten Macht über einen gewinnen können. Daher kommt auch dieses Abwehrding, was jeder kennt, der schon mal in der Türkei oder sonst wo war, dieses ringförmige Ding mit dem Blau, Weiß, Schwarz. Das dient der Abwehr des bösen Blickes. Und das ist das eine. Oder die sind im Grab und haben so eine Sehnsucht nach der Familie. Die lieben die Familie, nicht aus Hass. Die lieben die Familie, dass die versuchen, in körperliche Form zu kommen. Und dann müssen sie zum Beispiel irgendeine magische Zahl, ja, 7-mal oder so, müssen die es schaffen, als Geist in die Küche zu kommen. Da kommt auch der Knoblauch her, weil die Vampire Geister keinen Knoblauch mögen. Und wenn die das geschafft haben, dann wird der Körper wieder echt. Und dann sind die außerhalb des Grabes. Also sie kommen aber erst nur als Geister raus oder als böse Wirkung. Und deswegen war das auch kein Problem früher, weil natürlich haben früher auf dem Dorf auch schon Leute gesagt, ich sehe keinen Vampir. Ich glaube dir, dass du schlecht geträumt hast. Ich glaube, dass irgendwie die ganze Familie krank geworden ist. Aber das ist auch Leuten passiert, die nichts mit Vampiren zu tun haben. Die wird es ja früher auch schon gegeben haben. Und deswegen denke ich mal, dass, was heute oft vergessen wird, ist auch darum geht, dass die Vampire Wirkung ohne körperliche Gegenwart entfalten konnten, auch aus dem Grab heraus. Und deswegen kann das also beliebig früh schon geglaubt worden sein.
Ja, das ist etwas, worauf ich häufig gestoßen bin, dass eben so die Hinterbliebenen dann der Reihe nach krank geworden sind und dass man das in Verbindung gebracht hat. Was ich ganz interessant fand, du hast eben das Stichwort auch schon genannt, ich glaube 1732 hast du Schriften erwähnt. Ich habe da auch ein bisschen recherchiert. Es ist ja schon sehr lang im Prinzip wissenschaftlich dazu veröffentlicht worden. Ich habe mir das von Michael Ranft gezogen, geistlicher und Vampirismusforscher. Und ich fand den Titel, und es sieht auch so schön aus, Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in den Gräbern. Also es waren sowieso viel kirchliche Menschen. 1745 gab es dann von den Benediktinern noch eine Schrift. Und dann,
das ist die deutsche Ausgabe. Die Originalausgabe ist von 1732, das ist die französische Ausgabe. Mhm.
Ah, okay. Dann war das vielleicht eine deutsche Übersetzung. Dann habe ich aber noch gefunden den Leibarzt der Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn, der sich auch damit beschäftigt hat. Und das Interessante ist, die kommen ja alle zu mehr oder weniger vergleichbaren Ergebnissen, nämlich dass es Erklärungen gibt für das, was man beim Enterdigen festgestellt hat. Und trotzdem hat sich das ja in manchen Gebieten gehalten. Und das Letzte, ich habe natürlich nicht nur im Internet recherchiert, sondern ich habe natürlich auch das Buch gelesen hier, Vampire unter uns, ja, ist ja klar. Und da wird ja auch ein Fall beschrieben, der ist noch gar nicht so lang her, 2003, 2004 in Rumänien. Da wurde auch ein Verstorbener noch enterdigt, zu einer Wegkreuzung gebracht, weil Kreuz, christliches Symbol. Und dann hat man ihm das Herz rausgeschnitten, eingeäschert und getrunken. Also auch da ist der Glaube geblieben, obwohl es schon so lange Veröffentlichungen gibt. Und ich fand es ganz spannend, dass so früh schon, eben 1730, 1740, sehr präzise beschrieben wurde, was da passiert. Weil das sind ja Prozesse, die den normalen Prozessen bei der Verwesung ähneln oder Phänomene. Und deswegen dachte ich, vielleicht kannst du die mal einfach ein bisschen beschreiben, damit alle wissen, wovon wir hier sprechen.
Ja klar, also ich will erst nochmal sagen, warum waren da so viele Kirchenleute beteiligt? Weil die waren halt gebildet, die konnten halt lesen, die hatten Zugang zu Bibliotheken, die konnten schreiben, die hatten Zeit, ne? Die sollten sich ja gelehrt irgendwie beschäftigen. Also damit hängt das zusammen, dass das die Kirchenleute waren. Und das Zweite war, was ich vorhin schon andeutete, dass der Calmé halt gesagt hat, Moment mal, Gott lässt das gar nicht zu, das kann überhaupt nicht sein. Also das war, das hat die auch noch dazu gebracht. Schwierig ist es geworden bei den Kurzfassungen, die du da erwähnt hast, also auch schon beim Ranft und bei anderen, die etwas kürzere Bücher geschrieben haben oder Traktate oder so, die haben, und das ist der Grund, warum das von der örtlichen Bevölkerung, auch wenn die Zugang dazu gehabt hätten, was sie meistens nicht hatten da auf dem Land irgendwo, aber selbst wenn jemand da hingegangen wäre und gesagt hätte, kommt, ich erkläre euch das jetzt mal. Das war übrigens bei dem letzten Fall genauso. Da hat man auch versucht, denen das zu erklären. Dann haben die gesagt, ja, okay, das glaubst du halt. Meinst du, uns hat das Spaß gemacht? Sorry, wir haben es ja gesehen. Und das ist genau das Problem. Die konnten manche Sachen nicht erklären. Zum Beispiel, dass Leichenblut nicht flüssig sein soll. Also das war ein Streitpunkt. Also alle haben gesagt, wir wissen, dass Leichenblut geliert, fest wird, weil wir Tiere jeden Tag schlachten. Ja, oder alle paar Tage schlachten oder ne, oft genug. Und das ist aber bei Leichenblut nicht so, weil das wird bakteriell zersetzt, das bleibt flüssig. Das geliert halt eben gerade nicht. Das heißt, da haben die dann vor Ort gesagt, kann ja sein, dass unsere großkopferten Studierten aus der Großstadt, dass sie uns erzählen wollen, dass Blut Leichenblut flüssig ist. Wir wissen aber, dass Leichenblut nicht flüssig ist, weil die haben das noch nie gesehen, ne? Und wir sehen das dauernd beim Schlachten und wir wissen, dass das geliert. Und damit ist natürlich schon alles zusammengebrochen. Das kennen diejenigen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern, die jetzt zum Beispiel noch wie ich noch genügend Leute kannten, die auf dem Land gewohnt haben, auch im privaten Umfeld und auch von Bildung abgeschnitten waren. Und die haben halt auch immer gesagt, ja, okay, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe ja Erfahrungswissen über 50 Jahre. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es stimmt einfach nicht, was du sagst. Ne? Also so hat der Wissensübergang nicht so gut stattgefunden. Zumal ja auch das, was heute auch sehr stark passiert, damals schon passiert ist, die Leute, die mehr Zugang zu Bildung gewünscht haben und die Möglichkeit dazu hatten, die sind natürlich dann in die größeren Städte gegangen und haben ihre Verwandten auf dem Dorf belächelt. Und das ist auch immer eine schlechte Idee, weil jetzt passiert was anderes. Die Leute vom Dorf glauben den Großkopferten aus der Stadt nicht, weil die den Unterschied zwischen Leichenblut und Leichenblut nicht kennen. Blut in Leichen und Blut, was aus Leichen läuft. Und die Leute in der Stadt verlieren den Zugang zu den Dörflern, die natürlich sehr wohl gutes Erfahrungswissen haben. Aber da sagt natürlich der Städter oder die Städterin sagt, ja komm ey, meine Leute auf dem Land, ey, die labern immer und die haben einfach keine Ahnung. Also da ist ein doppelter Wissensübergangszusammenbruch, der da stattfindet. Und die Leichenerscheinungen, das ist zum Beispiel, fangen wir mit dem Blut mal an, das wird durch Fäulnisgase, wird das eben rausgedrückt. Und wo kann es nur rausgedrückt werden? Aus Mund oder Nase. Das heißt, wenn du also so einen Vampirsarg aufmachst, dann siehst du halt eben, dass Blut aus dem Mund vor allen Dingen rausläuft, weil der meistens doch tiefer liegt, wenn die auf dem Kopf liegen, auf dem Rücken. Und dann sagt halt jeder, ja okay, wie soll da jetzt Blut rauslaufen? Ist ja klar, dass der Blut gesoffen hat. Ich weiß nicht, was du da lange rumdiskutieren müsst. Oder ein Zeichen, was auch häufig nur lateinisch beschrieben wurde, weil das so viel Entsetzen erzeugt hat, da kommt auch der sexy Vampir her. Weil die ursprünglichen Vampire sind Monster. Als ich das erste Mal in Transsilvanien war, haben die Leute überhaupt nicht verstanden, wovon ich rede. Die haben gesagt, Vampire sind, also erstmal gibt es keine Vampire, sondern nur diese Hexer und so weiter. Aber wenn diese Untoten auftreten, sind die absolut grauenhaft und entsetzlich. Da ist überhaupt nichts sexy, die sind auch nicht gut gekleidet. Die können auch keine Frauen oder dann später Männer, dass sie sagen, sieh mich, schau mich an und so weiter. Da würde ich sagen, da läuft jeder schreiend weg, da wird keiner verführt oder so. Und da kommt daher, dass der Penis gebläht wird. Also man hat ja früher fast nur männliche Vampire ausgegraben, auch durch die Fäulnisgase. Und wenn du das ein paar Mal gesehen hast, so wie ich, da muss man sagen, das ist echt eindrucksvoll. Das sieht zwar nicht aus, wenn du schon mal einen gesehen hast, ne? Also nicht du jetzt, sondern überhaupt jemand, wenn man Penisse gesehen hat. Also da weiß man ja ungefähr, wie das aussieht, so oder so. Aber die sehen natürlich anders aus, kugelförmig oder der ganze Hodensack ist auch noch mega gebläht oder sonst was. Aber dann kommt natürlich wieder das, was wahrscheinlich alle aus dem Alltag kennen. Dann sagt man, ja, aber das ist ja auch ein Vampir. Das heißt, beim Vampir sieht der erigierte Penis jetzt vielleicht ein bisschen anders aus als bei einer lebenden Person. Ne? Bei Untoten sieht er, das heißt, worüber wir schon vorgeredet haben, du findest dann halt immer einen Ausweg, wie du das zurechtbasteln kannst. Und da gibt es noch ganz viele von solchen Zeichen. Ne? Also, ja, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Und die sind durchaus gut erklärbar, aber man muss sich ernst nehmen. Da muss der Städter oder die Städterin muss sich mit dem Dörfler oder der Dörflerin auf Augenhöhe begegnen. Sonst klappt das nicht. Sonst sagen beide, okay, hat keinen Sinn.
Das finde ich witzig, dass du das sagst, weil genau das ist in dem Fall ja passiert. Städter und Dörfler, die Tochter des Verstorbenen. Und die fand das ja alles nicht so witzig, was da passiert ist und hat Anzeige erstattet gegen die eigene Familie. Wir sind alle verurteilt worden, ich glaube in 2006, wegen Störung der Totenruhe. Also da herrschte ja auch so ein Gefälle zwischen den Menschen auf dem Dorf, die das auch überhaupt nicht verstehen konnten und sich nicht anders zu helfen wussten, als das eben zu tun.
Genau. Hast du sehr gut gesagt, die wussten sich nicht zu helfen, weil der Kollege Kräuter, den ich vorhin schon erwähnt habe, der ist dann hingefahren. Der spricht auch sehr gut Rumänisch und kann also auch die, sagen wir mal, die Zwischentöne verstehen. Das nicht nur so wie mit dem Handy übersetzen oder so. Und der hat auch berichtet, dass die Leute halt gesagt haben, was sollte man denn machen? Meinst du, uns hat das Spaß gemacht oder was? Ne? Und dass man muss doch seinen Angehörigen helfen. Oder in dem Fall war es ja der Dorflehrer. Ne? Also man muss doch dem von allen geschätzten und wertgeschätzten Dorflehrer, dem muss man doch helfen. Dem wünscht doch keiner, dass er ein Vampir wird. Das ist ja grauenhaft oder ein Untoter wird. Naja, wie gesagt, Vampir ist noch ein bisschen anderer Begriff, aber man möchte nicht, dass der untot wird. Das war tatsächlich eine Hilfestellung und man hat auch extra dafür gesorgt, dass das keinen Schrecken erzeugt. Also das Kopf abpacken und das Herz rausschneiden und so. Man hat das dann extra auf nachts gelegt, wo die Kinder im Bett sind. Außer die von der Familie, die betroffen war, die sollten dann auch was von der Asche von dem Herzen dazu sich nehmen, damit die Liebe wieder zurückkommt, wo sie hingehört, nämlich zur Familie. Aber alle anderen sollten das nicht mitkriegen. Also die haben alles richtig gemacht aus ihrer Sicht und es war eine Hilfestellung. Es gibt ja auch das für mich schönste Buch dazu, Vampirprozesse in Preußen, ein rein juristisches Buch. Und hat man dasselbe Problem gehabt. Dann haben die Richter halt gesagt, ja, aber hören Sie mal, Sie können doch nicht bei Ihrem Bruder da auf Friedhof gehen und den ausbuddeln, das, da irgendwie den Kopf abtrennen oder das Herz rausholen oder sonst irgendwas. Und dann haben die auch jedes Mal in Preußen gesagt, ja, wie ich schon gerade sagte, meinen Sie, das hat Spaß gemacht, aber was soll man denn sonst machen? Es gibt halt keine andere Technik, die bekannt ist. Die Strafen sind auch sehr gering dann ausgefallen. Also sowohl in Preußen hat man dann gesagt, okay, machen Sie es bitte nicht nochmal. Dann haben natürlich die Angeklagten gesagt, ja, also ja, hoffe ich auch, dass ich das nie wieder machen brauche. Alles klar, ne? Da sind wir uns einig. Und in Rumänien, da hat man das zuletzt auch so gelöst, bei dem letzten Fall. Die haben dann irgendeine Strafe bekommen, aber die mussten da jetzt keine hohe Haftstrafe absitzen, weil die halt auch gesagt haben, also ich weiß jetzt nicht genau, was sie von uns wollen. Wir würden das jederzeit wieder machen. Also wenn sie das verhindern wollen, dann können sie uns auch 100 Jahre in den Knast sperren. Das werden sie dadurch nicht verhindern, weil es ist die einzig bekannte Technik. Und wir machen das aus Güte und Liebe und Zuneigung und nicht aus irgendwelchen strafrelevanten Dingen. Also Gründen, Beweggründen. Und dann haben die dann auch vor Ort gesagt, ja komm, ne? Also das ist jetzt nicht schlimm ausgegangen.
Also in Deutschland wäre es 168 StGB, Totenruhe. Und da frage ich mich ja, wenn es doch ein Untertoter ist, störe ich dann überhaupt die Totenruhe? Leider kommst du damit vor Gericht nicht durch. Also genau. Ich glaube, da müsstest du schon eine andere Karte ziehen. Aber ich fand das ganz interessant, weil es hat sich ja doch so verbreitet in den Dörfern und auch über die Dörfer hinweg, dass es ja, ich glaube so 18. Jahrhundert gab es ja eine richtige Vampir-Hysterie, also fast schon eine Massenpanik. Zwischendrin wurde dann gesprochen von einer Seuche. Und was ich ganz interessant fand, dass tatsächlich auf oberster Ebene in der katholischen Kirche ja auch mitgemischt wurde, weil dann haben irgendwelche polnischen, ich weiß es nicht, Bischöfe, Erzbischöfe an Papst Benedikt geschrieben, was 16. glaube ich damals, wie man denn jetzt mit diesem Vampirphänomen umgehen sollte. Und Papst Benedikt hat aber, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, ja, gibt's so nicht.
Also
aber
das heißt, wir reden nicht vom deutschen Papst, ne?
Nein.
Ja, wollte ich nur kurz sagen, ja.
Ja, nee, entschuldige, war jetzt ein Gedankensprung. Aber das heißt, es hat ja auch die Kirche beschäftigt und es gab da schon so eine richtige Vampir-Hysterie. Man sprach von Seuche und es gab auch massenhaft Exhumierungen, kann man glaube ich schon so sagen. Das gibt's ja heute nicht mehr, aber das fand ich schon ganz spannend, dass der letzte Fall jetzt gerade mal so knapp über 20 Jahre zurückliegt. Andererseits...
Also ich würde nicht sagen, es war massenhaft. Es war, wir nennen das bei uns regelmäßig. Also massenhaft ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es war regelmäßig und das ist natürlich merkwürdig aus heutiger Sicht, ja. Entschuldigung.
Ja, wobei, nee, alles gut. Aber wobei andererseits, weißt du, jetzt so ganz abstrakt betrachtet, wenn man jetzt nicht aus dem Biologiesektor kommt oder aus dem Medizinsektor, es ist ja nicht fremd in der Natur, dass es blutsaugende Lebewesen gibt. Also es ist ja völlig egal, ob du guckst Zecken, Stechmücken, Läuse, Flöhe, Wanzen,
Fledermäuse,
Fledermäuse. Und ich habe gesehen, bin ich völlig abgespeckt, es gibt ja sogar einen Vampirfink.
Süß. Ja, also klar, Blut ist zwar kein besonders nährstoffhaltiger Saft oder so, aber wie das in der Natur so ist, ne? Die Lebewesen können sich von allem Möglichen ernähren, von Schwefelquellen in der Tiefe des Meeres und sonst allem möglichen Quatsch. Und so gibt es dann auch immer ein paar Lebewesen, die auf Blut spezialisiert sind. Nee, das ist tatsächlich so. Und das ist schon richtig, das war teilweise bekannt, teilweise auch nicht bekannt. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da war das noch so ein bisschen schwieriger zu recherchieren. Da bin ich auch noch eher auf so Fälle gestoßen, dass Leute bei bestimmter Sorte von Blutarmut, dass sie da auf den Schlachthof gegangen sind und da Blut zu trinken bekommen haben. Aber zum Beispiel zu den Vampirfledermäusen, das war gar nicht so leicht zu recherchieren. Damals zum Glück gab es in Bonn jemanden, der hatte die. Also da konnte ich dann einfach hingehen und dann hat der gesagt, ja okay, die fressen halt nichts anderes. So, und dann habe ich gesagt, okay, möchte ich mir angucken. Und dann habe ich es mir angeguckt und so einen super dicken Handschuh bekommen, weil der meinte so, die beißen wirklich durch die Haut. Also nicht nur so wie eine Spinne oder so, ja, wo ja nichts passiert oder so, sondern jetzt mal im Ernst. Und so konnte ich das dann prüfen. Aber es ist, also das Bluttrinken an sich, das ist eher durch die Beobachtung der Fäulniserscheinungen dazugekommen, möchte ich mal sagen. Es ist so gewesen, dass früher eben auch das Geistige eine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, beim Blut kann man am schönsten sehen, wie sich das gerade mit der Liebe auch vermischt. Also du hast so diese Sehnsucht nach Liebe, Zuneigung, Bindung. Dann wird ja sobald dann der auch wirklich Blut getrunken wird, wird eine Grenze überschritten, wie wenn du jetzt eine liebevolle, tragfähige, dauerhafte Beziehung hast, dann sagt man ja, okay, jetzt muss ich mich auf den anderen verlassen, also der kann mich jetzt sehr stark verletzen, weil wir jetzt uns lieben und so, ne? Und da wird also eine Grenze durchlässig gemacht, die man sonst nicht allen anderen Menschen gegenüber hat. Und deswegen ist das mit dem Blut gar nicht notwendig, dass die Leute wussten unbedingt, dass es diese Tiere gibt. Ich meine, klar, Stechmücken und so kannte jeder, aber da gibt es ganz viele Einflüsse. Zum Beispiel bei Nocnoi Dozor, Wächter der Nacht, auch ein super Roman und ich finde die Filme auch super. Ich weiß nicht, viele Leute, ja gut, der erste ist jedenfalls extrem gut. Da sind die Mücken zum Beispiel auch im Grunde was, wenn du so willst, was Vampirisches. Die leben aber, also wenn man die sieht und merkt, dass so viele da sind, dann bist du in so einer Zwischenwelt. Und da merkst du es auch schon wieder. Also ja, Blut, ja, von mir aus Stechmücken, aber du bist nicht mehr in unserer Welt, weil es eben was Seelisches, wie man früher gesagt hat, oder was Geistiges ist. Deswegen habe ich am Anfang auch gedacht, dass das hauptsächlich aus den Beobachtungen von den Tieren herkommt. Aber ich glaube, mittlerweile es ist ein Einfluss von vielen Einflüssen, die dann am Ende so ein Gesamtbild, was man jetzt in Filmen gerne verwendet, erzeugt haben. Und das Blut ist halt prima, weil das immer viel Aufmerksamkeit erregt. Das hat sich deswegen wahrscheinlich durchgesetzt.
Ja, das kann gut sein. Nur fand ich das so einen ganz interessanten Aspekt, wenn jemand sagt, ja, also das ist ja völlig absurd. Ja, es gibt es in der Natur eben halt schon. Also so ganz absurd ist es nicht. Was ich mich im Zusammenhang mit diesen Enterdigungen gefragt habe, warum hat man die Leute nicht sicherheitshalber, safety first, gleich so beerdigt, dass sie nicht wieder dem Grab entsteigen können? Da gab es nämlich kürzlich dazu einen super spannenden Artikel, du hast ihn 100% gelesen, im National Geographic. Da war die Rede von einer Vampirfrau, vermeintliche Vampirfrau, irgendwie vor 400 Jahren, glaube ich, gestorben. Und da haben die gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr auf welcher Seite, aber der Zeh war mit einem Vorhängeschloss gesichert, irgendwie in der Grabstelle. Und sie hatte eine Sichel um den Hals. Wahrscheinlich, sobald sie versucht aufzustehen, dann, damit sie geköpft wird. Warum hat man nicht Safety First einfach alle gleich vampirsicher beerdigt?
Wurde oft gemacht, ist aber heute manchmal nicht mehr gut zu erkennen. Also es gibt so Sachen, da kenne ich auch die Kollegen, die sagen, dass man Steine in den Mund schiebt. Da gibt es auch einen tollen Artikel zu, den kann man auch sehr leicht googeln mit den archäologischen Befunden. Da sagen aber andere, da kannst du nicht sicher sein, ob nicht im Laufe der Zeit einfach die Steine in das Grab reingebrochen sind und dann in den Mund gelandet sind. Aber ich glaube eher, dass das tatsächlich stimmt, weil, wie gesagt, die Vampire sind ja nicht als erstes aus dem Grab gestiegen oder Vampirinnen, sondern die haben ja erstmal häufig versucht, so eine Geisterhaft irgendwie da rauszukommen und dann Energie zu sammeln und dergleichen, wie ich das vorhin schon schilderte mit der Küche. Ne? Nicht nur, weil die Küche ist ja eh immer der coolste Ort bei jeder Party und so.
Immer.
Ja, immer. Aber da gibt es halt auch was zu essen und so weiter. Und dort wurden die dann auch häufig gesehen. Also gar nicht so oft im Schlafzimmer, was ja heutzutage eine größere Rolle spielt. Warum ich das durchaus glaube, dass ein Stein in den Mund legen, einen großen Stein eine Rolle gespielt hat, weil die dann halt nicht zubeißen können oder sonst was machen können, ist, weil wir sehen aus der Überlieferung sehr viele total entweder sinnlose oder damals gar nicht mehr angewendete Verfahren, die angeblich dazu gedient haben sollen, zum Beispiel eine Münze auf der Zunge, die soll, wenn du heute das recherchierst, wirst du immer lesen, das ist die Münze für den Fährmann ins Jenseits, damit man die Fährgebühr bezahlen kann.
Stimmt, habe ich schon gelesen, ja.
Ja, und ich habe aber vor Ort, wenn ich mal da war, irgendwo in Ländern, wo das irgendwie noch rumwaberte oder jemand die Geschichten noch kannte, übrigens auch in Deutschland. In Deutschland haben wir auch noch sehr, also da konnte ich, als ich studiert habe, noch sehr, sehr viele Geschichten, meistens von der Mutter oder Großmutter von Leuten, die das aber noch gemacht haben. Zum Beispiel eine offene Schere unter den Türvorleger legen, da können Hexen nicht drüber gehen. Hexen können nicht über eine offene Schere unter den Türvorleger gehen. So. Das ist aus Deutschland, ne? Also nur, das sollte man nicht vergessen, dass es in Deutschland super viel da gab. Und da sehen wir immer wieder Sachen, die durchaus auch wunderbar zu diesen Vampirlagerungen passen würden, und zwar Zitrone in den Mund tun. Das war eher so Richtung Spanien, wo man sagen würde, meinst du jetzt ernsthaft, das hält den Vampir ab? Aber wer schon mal eine Zitrone gebissen hat, who knows? Dann eine Münze soll eigentlich auch, wenn ich die Leute gefragt habe, haben die gesagt, nein, das hat mit was für ein Fährmann ins Jenseits, das ist, dass man da drauf beißt. Also man soll auf die Münze beißen, wie die Zitrone, und dann ist das für den Vampir unangenehm. Und dann das Festketten und so, klar, aber dann gibt es auch noch die umgedrehten Leichen. Und die Idee war dabei, falls sie sich ausgraben, graben die Richtung Erdmittelpunkt.
In die falsche Richtung, ja.
In die falsche, okay, Richtung. Und das wissen die dann irgendwie nicht, scheinbar, wo oben und unten ist. Und deswegen wurde das... Das ist jetzt eine Meinungsäußerung, weil das natürlich, ja, archäologisch immer schwierig ist. Aber meiner bisherigen befragungswolkigen Übersicht nach bin ich davon überzeugt, dass häufig dafür gesorgt wurde, mit der jeweils vor Ort üblichen Art, die wir manchmal nicht mehr verstehen, wie mit der Zitrone oder so, dass da tatsächlich die wie auch immer genannten Untoten nicht mehr sich körperlich aus dem Grab rausbewegen konnten.
Also das, ja, was ich noch gelesen hatte, aber das war eher mit dem Augenzwinkern, glaube ich, das habe ich bei dir gelesen, Reis und Netz.
Nee, das ist bis
wegen
heute.
Wegen des Zählzwangs.
Nee, das ist absolut bekannt. Also jeder, der damit irgendwie Berührung hat, weiß das. Also wenn du einen Witz machst bei irgendwelchen Leuten, die mit Vampiren zu tun haben, egal in welcher Weise, es spielt überhaupt keine Rolle, in welcher Weise, also Fans, Nerds, Real Life, egal was. Wenn sagen wir mal, du willst irgendeine Aktion aufhalten. Sagen wir, der Abend ist so schön und du willst, dass das noch weitergeht, im guten Sinne oder im schlechten Sinne. Du möchtest jemanden aufhalten, der nicht näher kommen soll. Da brauchst du nur sagen, hat einer Erbsen dabei oder hat einer Reis?
Da wissen alle.
Da weiß jeder, was gemeint ist, dass du das rausschmeißen willst und dass dann die Person, die man da entweder im schlechten Sinne nicht haben will oder die jetzt zusammenhocken, dass sie jetzt erstmal das abarbeiten müssen.
Hm. Nee, dann empfehle ich Mohn.
Genau, Mohn. Interessanterweise, Mohn kommt nicht vor. Das weiß ich jetzt gar nicht warum. Vielleicht, weil denen andere Eigenschaften zugeschrieben werden. Da wusste man ja schon, dass Schlafmohn oder so, dass der dann wieder irgendwelche anderen Eigenschaften hat, und das passte scheinbar irgendwie nicht. Also es ist immer Reis oder Erbsen oder Fischernetze. Ach so, das haben wir jetzt gar nicht erklärt. Bei Fischernetzen müssen die Vampire und Vampirinnen müssen die Knoten zählen, die da drin sind.
Ja, aber Mohn wäre irgendwie ja viel praktischer, ne? Da zählst dich ja untot, sozusagen.
Wow, nice.
Ja, 5 Euro ins Witzeschwein, ich weiß. Aber trotzdem.
Und vielleicht schläfst du auch noch ein, ne, wenn es Schlafmond ist. Also da mehr geht gar nicht.
Ja, finde ich sehr gut.
Hast du ein Witzeschwein? Hast du ein Witzeschwein?
Ja. Ich mache oft mit Flügeln. Ich mache echt super oft, ja, lame Witze.
Das begrüßt. Also wenn ihr bei YouTube. Also nur, falls euch das interessiert, ich habe bei YouTube, mache ich das auch manchmal, dass Freundinnen von mir müssen meine Witze raten. Also wenn ihr das mal sehen wollt mit extrem lamen Witzen, könnt ihr gerne bei mir auf YouTube gucken. Also ich müsste dauernd in dein Schwein einzahlen.
Ja, ich find das völlig legitim. Also ab und zu ein lamer Witz darf mal sein.
Wer kriegt das Geld bei euch?
Das wird dann mit Menschen, die in meinem Podcast hier in der Umgebung mit aufgezeichnet haben, wird das dann mal auf den Kopf gehauen.
Nice.
Ja. Oder das Problem ist, ich habe dann Schuldscheine drin, weil ich dann irgendwie los muss zum Bäcker und dann habe ich kein Kleingeld und dann schmeiße ich einen Schuldschein rein und hole das Kleingeld für den Bäcker wieder raus. Aber es sind viele Schuldscheine drin und einmal habe ich es tatsächlich auch schon geköpft mit zwei Gästen aus meinem Podcast. Also.
Super,
das wird schon guten Zwecken zugeführt. Was ein letzter Punkt noch so zur Geschichte, weil ich den so wahnsinnig spannend finde und ich glaube, alle, die sich noch nicht so richtig tief damit befasst haben, den sei zum einen nochmal dieses Buch ans Herz gelegt. Ich hatte wahnsinnig Freude, das zu lesen. Vielleicht räumen wir nochmal ein bisschen mit dem Mythos auf. Dracula, der hat es ja letztlich durch Hollywood so zur Bekanntheit geschafft, gar nicht durch den Roman. Aber ganz viel ist ja eigentlich komplett verkehrt, weil Vlad wäre ja eigentlich ja nur der Sohn von Dracula.
Der war aber der Pfähler. Also der Vater war ja der, der genau. diesen oder da der Name herkommt. Aber der Sohn wäre jetzt schon geeignet gewesen. Also auch wenn du das jetzt sozusagen geschichtlich korrekt in Anführungsstrichen sehen willst, könnte man sagen, der schrecklichere vergleichsweise wegen den Pfählungen war der Sohn. Nur das waren ja Christen. Also ursprünglich haben die
genau,
das ja...
Genau, Verteidigung Christentum. Ne? Der ist in Teilen der Bevölkerung Volksheld. Nur wir sagen halt...
Nein, immer noch. Du kannst, wenn du in Sigishwara hochfährst, wo der angeblich geboren ist, ne, das weiß man nicht, aber also zumindest nicht in welchem Haus. Da steht immer noch die Vlad-Statue und ich zum Glück neige ich dazu, oder was heißt neige ich? Ich mache grundsätzlich niemals kulturelle Witze, wenn ich im Ausland bin. Niemals. Weil ich weiß halt...
Das ist zu gefährlich.
Du kannst nicht, ja, nee, und ich, die können auch wirklich so sein, dass man dann sein Leben lang rumcringed und sich sagt, mein Gott, kannst du nicht einmal deine Klappe halten und so. Ja. Also auch hier wieder Augenhöhe und so. Und dann würde ich aber sagen, oder habe ich dann gesagt, beim ersten Mal natürlich, ah, das ist ja interessant, hier steht ja so eine Statue. Andererseits lehnt ihr das ganze Konzept von Vampiren ab. Außerdem waren sie im Kommunismus jetzt auch verboten sozusagen. Also die Literatur dazu, die Fantasieliteratur. Und Vlad Tepes ist schon klar. Und dann habe ich halt gesagt, wie ist denn da das Spannungsverhältnis? Also hat das was damit zu tun, so Kommunismus gegen Kapitalismus oder so? Und dann sagen die auch was Normales natürlich. Dann sagen die, nee, Marc, das ist ein ganz normaler Volksheld hier. Das ist der größte Volksheld, den wir überhaupt haben. Und erklären das dann halt. Und dann kommt es auch gar nicht erst zu so komischen Situationen. Jetzt, also Elisabeth Miller, meine Kollegin, die ich auch mehrmals getroffen habe, bei den Transylvania Society of Dracula Congresses, die war auch Chapter-Präsidentin von einem Chapter. Die hat das ja dann durch die einfachste Technik, die es nur gibt, rausgekriegt. Die ist ja dann in die British Library gegangen, hat dann geguckt, was Bram Stoker gelesen hatte und sich angeguckt hatte, hat festgestellt, dass die Geschichte, wie auch schon eine davor stattgefunden habende Geschichte, in der Steiermark hätte spielen sollen. Das hat Bram Stoker auch nur übernommen. Hat es dann aber eben nach Transsilvanien verlegt, weil das noch ländlicher und noch weiter entfernt war. Und da gibt es so ganz viele Sachen, die sind heute einfach geklärt. Aber ich meine, was du richtig und falsch ansiehst oder so, das spielt da eigentlich keine Rolle, weil Bram Stoker hat es ja eigentlich fürs Theater geschrieben. Das sollte ja eigentlich so eine Theatergeschichte werden. Und das ist natürlich klar, wenn einer Theaterstück schreibt, dann macht er da halt, was er will. Das ist ja heute auch noch so. Ne? Also jeder kennt das von modernen Inszenierungen, wenn Shakespeare, Goethe oder sowas aufgeführt wird. Ich glaube, dass die Hälfte oder drei Viertel der Leute kennen den Originaltext gar nicht und gucken sich die Inszenierung an, wie es jetzt inszeniert wird. Ne? Die Texte werden auch gemixt mittlerweile und zerfrettelt und oder wie das immer heißt, dekonstruiert und so, dies und das. Und das ist doch völlig okay. Also das ist eigentlich in seinem Herzen eine Theatervorlage gewesen. Er wusste auch schon, welcher Schauspieler das spielen soll. Und das Buch ist dann aber bekannter geworden eigentlich. Ich würde auch noch fast sagen, Hollywood ist auch nicht das alles Entscheidende gewesen. Vielleicht für die langfristige Verbreitung. Das auf jeden Fall. Dieses Queere oder als dann HIV da war, das Blut auf einmal total creepy und gruselig wurde. Ne? Das hat natürlich bei dem Coppola-Film dann eine große Rolle gespielt und auch bei der Nachwirkung, dass Blut auf einmal gefährlich wurde und so. Und ich würde aber auch den ursprünglichen Nosferatu-Film, den kannst du eigentlich auch gar nicht so richtig überschätzen, weil der hat diese Brücke endgültig gebrochen zwischen dem Buch und dem Filmischen. Der aus heutiger Sicht wirkt der für manche Leute, wenn ich das so sehe, manchmal so ein bisschen befremdlich von der Form her, aber der neue Nosferatu-Film hat das, wie ich finde, sehr, sehr schön aufgegriffen, hat dann eben auch wieder diesen Creature Porn da draus gemacht. Also, ich habe die Szene gar nicht verstanden. Also, für die nicht gesehen haben, da gibt es eine Szene drin, eine sehr wichtige, entscheidende Szene, wo dann so vermutlich sexuelle Handlungen so stattfinden, die auch bei der Coppola-Verfilmung schon eine wichtige Sache darstellen. Aber jetzt ist das ein eigenes Literaturgenre. Also, wenn man in die, sagen wir, subkulturelle Literatur reinguckt, dann ist halt Body Horror, den ich vorhin erwähnt habe, und Creature Porn ist halt ein Riesending. Und das haben die jetzt aufgegriffen und die Älteren verstehen das gar nicht. Ich habe es auch nicht verstanden zuerst. Dann hat meine Frau aber gesagt, hör mal, das haben die deswegen gemacht. Deswegen dauert das so lang. Weil viele
ich erklär
Leute
dir das mal.
Genau, nur die gehen nur deswegen rein, wegen dieser Szene, weil die sehen wollen. Und deswegen würde ich tatsächlich, also wenn, ist jetzt natürlich nur eine Meinungsäußerung, aber ich würde Nosferatu fast noch höher stellen von der, wie soll ich sagen, von dem, was das Ganze zündet, worauf sich dann letztendlich sehr, sehr viele Leute berufen, als die Hollywood-Verfilmungen. Aber da kann jeder natürlich und jede eine andere Meinung haben.
Ja, aber ich finde es total spannend, sich damit zu befassen. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, so viel Freude an dem Buch. Und wer sich dafür interessiert, guckt unbedingt mal rein, weil es gibt da, finde ich, ganz zauberhafte Geschichten. Ich nenne jetzt einfach nur Stichworte, weil sonst verquatschen wir uns total. Transsilvanien versus Walachei. Völlig überrascht von Touristen, Das fand ich so zauberhaft. Das lassen wir aber jetzt einfach mal stehen, weil ich noch ein paar andere Sachen habe, die ich mit dir besprechen will. Und zwar, ich meine, wenn du hier bist und ich, Forensiker, Anwältin, will ich natürlich auch ganz kurz mal checken, was hat eigentlich True Crime mit Vampirismus zu tun? Könnte man ja auf die Idee kommen, dass das sehr, sehr häufig stattfindet. Und ich musste erkennen, nö, irgendwie nicht so richtig. Also ich habe eine Handvoll großer, spektakulärer Fälle gefunden. Kürten natürlich, über den muss man sprechen. Dann gab es noch einen Vampir von Sacramento. Und dann gab es hier noch einen, wie hieß der, Knichaller? Joachim Knichaller hier, Polen. Aber ich konnte nur bei zweien rausfinden, dass da tatsächlich Bluttrinken eine Rolle gespielt hat.
Rudas. Und da war noch so. Die Rudas könntest du noch nehmen aus dem Ruhrgebiet, die Rudas, die könntest du noch dazu nehmen. Das war so ein Fall, da haben die einen Kollegen oder Freund oder freundlichen Arbeitskollegen umgebracht und wollten dann auch tatsächlich zu Vampiren werden. Sind dann auch nach Transsilvanien, eben nicht in die Walachei, was ja eigentlich treffender wäre, nach Transsilvanien gefahren. Ja, da gibt es zwei schöne Aspekte. Zu deiner Frage. Das eine ist, dass natürlich Van Helsing, der ist ja jemand, der zulässt, dass es Übersinnliches gibt, sozusagen aus unserer Sicht. Aber der sagt, wenn es messbar ist, dann ist ja egal, ob es übersinnlich ist oder nicht. Dann ist es ja trotzdem wahr. Also Van Helsing ist eigentlich eine sehr gute Figur, weil den interessiert das nicht, dass alle Leute sagen, sie spinnen, das gibt es überhaupt nicht, was soll das? Sondern er sagt, also sorry, ich sehe es ja, ich sehe die Verletzungen, ich sehe, wie die Leute ausgezehrt werden. Und vor allen Dingen das Wichtigste, ich sehe die zwei Löcher am Hals in dieser Geschichte. Das ist das Wichtigste dabei, sonst könnte es ja auch eine ansteckende Krankheit sein, die Leute auszehrt. Da gab es ja damals sehr, sehr viele auszehrende Erkrankungen. Also das ist eigentlich, wenn du willst, sehr, sehr gutes True Crime. Das ist eigentlich so eine Art Sherlock-Holmes-Geschichte, wenn du das aus der Sicht lesen willst, von Van Helsing her. Und die meisten Fälle, die heute als Vampirfälle gelten, wie der Kürten, das war ein Serienmörder aus Deutschland, also Düsseldorf, Köln, die würde ich gar nicht dazu zählen aus meiner Sicht, weil der selber hat das für sich gar nicht angenommen. Der hörte das Blut sehr gerne rauschen, hat sich auch auf seine Köpfung gefreut, weil er gesagt hat, vielleicht können Sie meinen Kopf so drehen, dass ich das Blut aus meinem Körper noch herausrauschen sehen kann und so. Der hieß der Vampir von Düsseldorf deswegen.
Genau.
Hat sich das so durchgesetzt. Aber jetzt, wo ich mal für Vorträge und so auch mal Fälle gesucht habe, wo ein direkter, echter, nachweislicher Zusammenhang war, weil die Leute sich selbst damit in Verbindung gebracht haben oder andere, da kommst du eigentlich eher entweder in den Bereich von Psychosen. Das ist aber völlig uninteressant, weil Leute mit Psychosen wissen sowieso nicht mehr, was sie tun, was sie denken. Die glauben, die werden die Gedanken entzogen oder ihnen werden Gedanken eingegeben. Das kannst du völlig vergessen. Die erinnern sich auch hinterher nicht dran. Also das lassen wir mal weg. Das ist meiner Meinung nach die schwerste psychische Erkrankung, die es überhaupt gibt und eine der schrecklichsten Krankheiten von allen, auch körperlichen Erkrankungen. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, wenn das sehr, sehr stark hervortritt und ausbricht und nicht behandelbar ist. Deswegen lassen wir die mal weg. Das sind dann so Leute, die ihre Nachbarn umbringen und dann angeblich Blut gesoffen haben oder auch nicht und so. Das kannst du weglassen eigentlich, weil von denen kriegst du auch keine echte Info, außer sie haben mal was aufgeschrieben. Das tun die aber meistens nicht, weil sie das auch nicht mehr hinkriegen. Interessanter sind die Fälle, die echt dann zum Beispiel aus einer Gothic-Subkultur kommen oder wo die Leute sich echt mal für Vampire interessiert werden, haben. Das sind die Rudas aus dem Ruhrgebiet und dann eben, ich vermute mal, dass das auch einer der Fälle war, die du, hast du nicht Australien gerade gesagt? Oder, also es gibt einen Fall in
Sacramento,
Australien.
Sacramento, Trenton Chase, Richard Trenton Chase.
Ah nee, das ist ein anderer Fall. Es gibt noch welche, die tatsächlich in der Subkultur spielen. Da habe ich aber auch mal ein bisschen tiefer nachgeguckt, damit ich da keinen Quatsch erzähle bei Vorträgen, wo jetzt nur Fachleute sitzen, also wo es jetzt nicht um Unterhaltung geht. Und die, da hat sich dann vor Ort, wenn man sich so ein bisschen die polizeilichen Berichte und die Berichte der örtlichen Journalisten von den Lokalzeitungen, die da viel näher dran waren, anguckt, dann spielt das zwar im Gothic-Milieu oft, hat aber nichts damit zu tun. Ich kann da mal ein klassisches Beispiel sagen, was nicht direkt vampirisch ist, aber das war ein Fall aus Deutschland, da hat so ein Dinosaurierforscher, Kollege, der stand auf Gothic-Girls und ein bisschen SM. Und der hat dann auch eine gefunden, hat er gesagt, ich fotografiere dich und vielleicht führen wir auch sexuelle Handlungen durch, dies und das. Der hatte nur keine Ahnung davon, null. Und dann hat er die mit der Bratpfanne erschlagen. Und dann haben alle gesagt, okay, ist das jetzt schiefgegangener Sexunfall? Hat er das aus Wut und Planung gemacht, dass er die getötet hat, was natürlich rechtlich eine völlig andere Sache wäre? Hat er das aus dem Moment heraus gemacht, weil, also wo das dann kein Mord mehr wäre, weil kein Mordmotiv mehr vorliegt. Oder ist das jetzt eben irgendwas, hat das mit Gothic was zu tun? Und da würden jetzt wahrscheinlich schon alle, die hier zuhören, sagen, Moment mal, er selber hatte doch damit gar nichts zu tun, außer dass er auf Gothic Girls steht. Dann kann das ja jetzt schon gar kein schwarze Szene, Vampir-Gothic-Verbrechen
sein.
Naja,
und es war eine Pfanne.
Findest du das unvampirisch mit einer Pfanne?
Ehrlich gesagt, total entschuldige.
Was findest du denn vampirischer als Tötungsgegenstand? Nadeln.
Ja, meinetwegen noch Skalpell, was weiß ich. Aber eine Pfanne?
Ja, verstehe. Also auf jeden Fall, so liegen die Fälle meistens. Dass das zwar, es gibt wenige Fälle, wo das dann eben in solchen Subkulturen oder Fans, ne, irgendwelche Filmfans oder so, wo das eine Rolle spielt, aber wenn du dir den Fall näher anguckst, also für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich ja für rechtliche Sachen wahrscheinlich ein bisschen stärker interessieren, stellt euch einfach vor, das wird vor Gericht vorgetragen. Also ihr sitzt jetzt vor der großen Strafkammer und dann sagt halt irgendeiner, das sind Vampirverbrechen. Dann können sich, glaube ich, alle, die schon mal vor einer großen Strafkammer gesessen haben, dann sagt der Vorsitzende oder die Vorsitzende, ja, okay, nennen Sie das so oder nicht, es hat jetzt aber rechtlich hiermit überhaupt nichts was zu tun. Also darum geht's. Und das sind die Fälle, die ich bisher auch gesehen habe. Die hatten rechtlich und sozial und kulturell in Wirklichkeit damit nichts zu tun. Oder es waren eben diese superschweren psychischen Erkrankungen.
Ja, weshalb ich drauf gekommen bin, weil das ja immer etwas ist, was gleich mitschwingt. Und wenn du in irgendwelchen Foren guckst oder in irgendwelchen Diskussionsrunden, die öffentlich zugänglich sind, ist ja das immer das Erste, was gefragt wird. Ja, sind Vampire gefährlich? Und deswegen stand natürlich zu Beginn meiner Recherche, gibt es denn überhaupt eine nennenswerte Anzahl von True-Crime-Fällen, die man damit in Verbindung bringen könnte? Und mein Ergebnis war ehrlich gesagt nein.
Nee, also es würde wirklich nur, also mir würden zwei Fälle einfallen, die aus True-Crime-Sicht übrig bleiben würden, die ich schon nannte jetzt, also die aus Übersee und die Ruders. Und selbst da, also obwohl die schon recht nah wirklich da dran sind, muss man aus, sagen wir mal so kriminalistisch-kriminologischer Sicht, also wenn man noch so ein bisschen was Soziales reinnimmt und so, muss man auch sagen, ja, das hat wirklich eine nicht abstreitbare Rolle gespielt, die aber für die, wenn man im Sinne von Vorbeugung geht, also muss man, wie du schon sagst, muss man Angst davor haben, müsste man Vorbeugungsprogramme in Schulen machen oder irgend sowas, spielen die keine Rolle, weil die sich da einfach selber in irgendwas reingesteigert haben. Das ist das eine. Und das andere wäre, wenn es in die Richtung von Erkrankungen und dergleichen geht, dann ist das auch ein völlig anderes Thema. Und vor allen Dingen würdest du dich auch zu Recht so ein bisschen lächerlich machen, also so wie zum Beispiel jetzt in unserer Altersgruppe, also ich will jetzt, wir sind ja nicht gleich alt vermutlich, aber sagen wir mal Leute, die schon länger erwachsen sind, wir haben alle noch den Vortrag gehört, dass Cannabis also wirklich zu ganz schlimmen Sachen passiert, ne? Also führt, also wenn du Cannabis nimmst, dann geht dein ganzes Leben, geht den Bach aber sowas von rasant runter. Unsere Religionslehrerin, ne, zum Beispiel, katholische Religionslehrerin, die hätte das mit Sicherheit unterschrieben und hat dann auch sich entsprechend dann grundsätzlich in dieser Weise dazu geäußert, keine Unterschiede groß zwischen Drogen gemacht und so. Und da würde man heute drüber lachen. Und das wäre jetzt so, wie wenn du zu den Vampiren jetzt gehen würdest und sagst, ja, wir machen jetzt ein Vorbeugeprogramm in der Schule und die Kids würden das jetzt einfach mal recherchieren. Dann würden die sagen, okay, es gibt vielleicht zwei oder drei Fälle in der bekannten, aufgezeichneten Menschheitsgeschichte, die etwas True Crime-artig, Verbrecherisches überhaupt nach sich gezogen haben. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu allem anderen, was wir so auf der Welt erleben, jetzt nichts, wo man ein Vorbeugungsprogramm machen müsste. Ja. Das kommt also auch noch dazu, dass das irgendwie so, da denken sich die Jüngeren dann so, okay, wow, was ist denn jetzt schon wieder los?
Genau. Ich fand das ganz wichtig, gleich das mal zu Beginn. So, also es geht nicht um Kriminalistik, wenn wir über Vampirismus sprechen. Und da will ich jetzt nämlich eigentlich noch hin. Also mit True Crime hat es nichts zu tun, eher mit einer wahnsinnig diversen Subkultur. Also ich habe versucht, so ein bisschen Überblick mir zu verschaffen, welche Formen, Splittergruppen es da alles so gibt, weil das ist ja sehr viel mehr, als man so denkt, wenn man sich noch nicht damit befasst hat. Ich fand das wahnsinnig interessant und ein sehr, sehr kleiner Teil von all dem, weil das geht ja los im Prinzip beim Vampir-Fan, dann kommst du über Lab, dann gibt es, ja, was weiß ich, Bloodplayer, Blutfetischisten, das ist dann ganz am anderen Ende. Und dann gibt es aber auch wirklich Real-Life-Vampires. Und da habe ich mich dann komplett verspielt bei der Recherche. Es ist ja eine überschaubare Anzahl, da hast du dich ja auch mit befasst. Ich glaube in Deutschland, was hast du gesagt, so roundabout 1000 vielleicht?
Soweit wir das überschauen können, ja.
Schätzt man, er kann es ja immer nur schätzen, weil das ja alles, sag ich mal, damit gehen viele ja eben gerade bewusst nicht hausieren, exponieren sich eben nicht so.
Wir haben auch die Dunkelfeldauffällung, aber also ich sehe das Dunkelfeld, das ist für mich kein Dunkelfeld mehr, weil ich die Leute kenne. Okay. In der, aber da ist es so, dass da sehr viel Kommen und Gehen ist und du weißt nicht mehr, ob die Leute sich, wenn sie gehen, ob sie sagen, okay, das war nett in der Community, aber jetzt führe ich mein erwachsenes Leben mit 2 Plasmabildschirmen, 2 Autos, einem Haus und 2 Kindern. Ich bin zwar immer noch ein Vampir, aber das spielt in meinem Leben jetzt keine Rolle mehr. Oder ob die sagen, so ein Quatsch, das war eine Phase, ne, und so ein Blödsinn, ich war damals halt jung und hatte keine Ahnung oder so. Das ist das Hauptproblem bei der Dunkelfeldaufklärung für uns, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht mit den Leuten.
Und was ich extrem spannend fand, wenn wir uns jetzt einfach mal auf einen kleinen Bereich beschränken, weil sonst können wir nämlich, glaube ich, irgendwie 3 Tage am Stück aufnehmen. Was ich ganz spannend finde, dass du sehr deutlich sagst, es dreht sich immer um Energie. Es muss sich aber nicht um Blut drehen, sondern es kann auch Energie zum Beispiel durch ein Loch in der Aura aufgenommen werden. Also es geht immer um Ausgleich von Energiearmut. Und du beschreibst das alles sehr, sehr ausführlich. Und was ich genial fand, weil ich dachte so beim Lesen, naja, also nach der Definition, also es gibt auch psychische Vampire, nach der Definition von psychischem Vampir, ah, da kenne ich aber mehr. Da kenne ich aber einen ganzen Haufen. Und das fand ich so einen schönen Twist in dem Buch. Und vielleicht magst du mal so erklären, was man eben auch alles unter psychische Vampire fassen kann und worin sie sich unterscheiden von den Sanguinariern.
Also die Subkultur psychischer Vampire, die haben so einen Ehrenkodex, ja, und die sagen also, man darf den Leuten geringe Mengen Energie, egal ob es ein Loch in der Aura ist oder irgendwelche Kräfte, die ich habe, was irgendwas halt, ne, kann ich diese Energie auf mich übertragen, aber da es manchmal nicht einvernehmlich passieren kann in der Straßenbahn oder so, ja, da möchte man nicht rübergehen und sagen, Entschuldigung, darf ich da Ihre Energie jetzt hier nehmen? Das wirkt dann halt merkwürdig oder vielleicht sogar verrückt oder so. Dadurch sagen die, dann muss man halt eine kleine Menge nur nehmen und dergleichen mehr. Das sind dann die Subkultur psychischen Vampire oder Psi-Vampire. Die trennen sich von den Bluttrinkern und Bluttrinkerinnen komplett ab. Das sind auch keine Fetischisten, Fetischistinnen, das hast du vorhin schon richtig gesagt. Das ist nochmal eine eigene Subkultur. Die Fetischisten und Fetischistinnen spielen eigentlich gar keine Rolle, die Blutfetischisten, Fetischisten. Und das ist so ein lustiger Geschwisterstreit. Also die Psi-Vampire halten sich für was viel, viel Besseres als die Bluttrinker und Bluttrinkerinnen. Also die Bluttrinkerinnen, die sind so hemdsärmlich und nehmen das alles so wörtlich und direkt und so. Die sind überhaupt nicht kultiviert und so. Also das ist extrem lustig schon mal, weil so wie bei allen Geschwisterstreiten, ne? Wenn man sagt,
also quasi das Proll-Segment innerhalb der Vampire.
Nee, prollig nicht unbedingt, aber so mehr so wie Kinder oder so, die noch im Sandkasten spielen und so, ja. So eher. Die noch nicht angekommen sind bei den geistigeren, höheren Dingen oder so.
Also Handwerk im Vergleich zu Geisteswissenschaft.
Ja, sehr gut. Genau, sehr gut. So. Und dann gibt es aber eben das, was du auch angedeutet hast, noch so Menschen, die dann von allen als Energievampire angesehen werden, die aber jetzt nicht zur Subkultur gehören. Also jetzt nichts gegen Versicherungsvertreter oder GebrauchtwagenhändlerInnen oder so. Wirklich, also ganz ernst, so ist das nicht gemeint. Aber so ein Zerrbild in einem Kinofilm, wo also so Leute, die dir das Geld oder die Energie aus der Tasche ziehen wollen, HeiratsschwindlerInnen, Betrüger, Betrügerinnen, irgendwie sowas halt. Die werden natürlich dann auch dazu gezählt, besonders wenn sie sich so an dich ranzecken. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, blutsaugende Tiere. Und das tun die ja wirklich. Also die zecken sich an dich ran und belabern dich mit Charme oder mit Geld oder mit Verleumdung oder mit tollen Angeboten, die du nicht ablehnen kannst und so. Und das ist dann so der Witz, dass man sagt, das sind halt im Grunde genommen auch so Psi-Vampire. Aber wie gesagt, ich meine das jetzt nicht auf die genannten Gruppen so stark bezogen, sondern einfach nur, damit man sich dieses Zerrbild, diese Karikatur kurz mal in den Kopf rufen kann.
Ja, ich fand das ganz interessant, weil dazu liest man dann ja auch, ja, das sind Menschen, die das eben gar nicht wissen. Und ich bin ganz sicher, dass fast jede und jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, es schon mal erlebt hat, dass ein Mensch einen Raum betritt und du hast das Gefühl, du fällst in ein schwarzes Loch. Als wäre plötzlich, also weißt du, so raumgreifend Negativität um dich rum. Also ich habe das schon oft erlebt, es gibt so Menschen. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen zu sagen, ja guck mal, Vampire has entered the room. Sondern denkst du, oh geh weg, du negatives Wesen.
Das gibt es auch im Positiven. Also Leute, die den Raum füllen und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also zum Beispiel, also wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele, um die Karikatur sich vorzustellen. Aber zum Beispiel eine Co-Sängerin von dem sehr guten Video Telephone, die Co-Sängerin von Lady Gaga, die hat zum Beispiel auch gesagt, Lady Gaga ist halt so, wenn die irgendwo hingeht, muss die der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sein. Durch Kleidung, durch alles andere, sonst ist sie nicht glücklich. Und deswegen, viele Leute werden ja auch geschätzt dafür, dass sie eigentlich tun die einem ja dann so ein bisschen leid, dass die sagen, okay, die können jetzt nicht mal 5 Minuten ohne der Mittelpunkt zu sein, können die auskommen. Aber es gibt ja auch charmante Leute, die das machen und die dann einfach zum Beispiel im künstlerischen Bereich permanent die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, durch Kleidung, durch Aktionen, durch Musik oder Künste oder so. Und also das muss nicht immer nur das schwarze Loch sein, das kann auch das bunte, unterhaltsame Loch sein, was dir aber, wenn du das den ganzen Tag haben würdest, auch schwer die Energie rauben würde. Ne? Das gibt's auch.
Ja, ist dann auch anstrengend. Also ich persönlich finde ja gerade den psychischen Vampirismus besonders spannend, weil das so weniger greifbar ist, finde ich. Ich glaube aber, ich bin ziemlich sicher, dass die meisten, die uns zuhören, wahrscheinlich die Sanguinarier spannender finden, weil sich da so viele Mythen drum ranken. Und vielleicht gucken wir uns die noch so ein bisschen an. Also Blutthema, glaube ich, interessiert die meisten. Was man wissen muss ist, und deswegen bin ich vorhin mit True Crime eingestiegen, die rennen jetzt nicht rum und beißen andere Leute. Wahllos schon gar nicht. Und gebissen wird sowieso nicht wirklich viel, eher gar nicht. Weil das fand ich ganz interessant, es gilt ja auch jeder Grundsatz safe, sane, consensual. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wenn man denn jetzt ein Vampir ist, sich für einen Vampir hält, wie auch immer, wie läuft das Ganze dann ab? Wie kommt man an Blut?
Genau, also wenn das innerhalb dieser Safe, Sane, Consensual, das stammt ursprünglich aus dem BDSM-Bereich, wenn man sich da in der Umgebung aufhält, ich muss das nur kurz dazu sagen für die, die sich damit auskennen, es gibt auch noch ein anderes Konzept, das heißt sozusagen, dass man einfach risk-aware ist. Also das gibt es auch noch, da sagt man, das muss nicht safe, das muss nicht sane, das muss also consensual schon sein, aber nicht safe and sane oder also sane schon im allgemeinen Begriff, aber man darf ruhig auch mal ganz da aus sich rausgehen. Das ist dann ein anderes Konzept, das wird in der Vampir-Community überhaupt nicht angewendet, dass man einfach nur sagt, okay, solange alle die Risiko kennen und einvernehmlich das machen, ist es gut. Da geht man wirklich noch einen Schritt weiter auf das strengere Gesetz sozusagen und sagt safe, sane, consensual, das ältere und strengere Gesetz und wie so eine Menschenrechtskonvention oder so, also was Grundsätzlicheres als das Einzelgesetz. Und die fragen sich dann einfach. Also das ist auch tatsächlich so, dass das für mich teilweise auch manchmal so niedlich ist oder so, dass sie dann sagen, ja, also wir hängen dann ein rotes Tuch irgendwo an eine Tür und dann weiß man, dass also hinter dieser Tür findet jetzt Blutaustausch statt oder so. Wo ich dann sagen würde, ja, aber da kann ja trotzdem jeder reingehen. Und dann würden die sagen, ja, aber das macht ja keiner. Das ist ja was total eben in dem guten Sinne energieausgleichend, grenzüberschreitend, freundlich, liebevolles. Warum sollte man da reingehen? Also ich verstehe jetzt nicht, hä? Ne? Also selbst diese Neugier-Sache oder so spielt da überhaupt gar keine Rolle. Da würde man sagen, nein, also ich verstehe jetzt nicht. Also ich will damit sagen, man braucht das jetzt nicht irgendwie abschließen oder einen Riegel davor machen. Und dann, es gab mal eine Zeit, das hängt mit dem Film von Coppola zusammen, mit dem Bram Stoker-Film Coppola. Da gibt es so eine ganz, ganz berühmte Szene, die hat also wirklich jahrzehntelang nachgewirkt. Da will die eine der Darstellerinnen, möchte sich also dem Vampir sehr stark nähern und vielleicht auch unsterblich werden oder auf jeden Fall diese ewige Liebe und so weiter erfahren. Und da schneidet der sich so und sie saugt dann sozusagen da dran oder trinkt da so ein bisschen Blut. Und dadurch kann man dann möglicherweise eben auch ein Vampir werden. Das spielt auch eine große Rolle in Vampirgeschichten und Filmen, dass der Vampir dich, wir haben ja heute gar nicht über Ansteckungskrankheiten, ansteckbare Krankheiten geredet, aber dass der Vampir dich sozusagen anstecken kann auch. Vielleicht auch gegen deinen Willen eben, mit Unsterblichkeit und mit allem möglichen anderen. Und weil früher gab es ja noch Tollwut und tausend andere Sachen, die dann auch zu so merkwürdigen Verhalten geführt haben. Ja. Durst vor allen Dingen auch, das spielt bei Tollwut eine große Rolle. Unbändiger Durst. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und da diese Szene hat so viele Leute wirklich, als sie die gesehen haben, so ins Gehirn eingebrannt einfach, dass sie eben, wie ich das vorhin schon sagte, haben die gesagt, okay, das ist jetzt meine Grundlage. Das ist meine Stunde Null sozusagen. Und haben dann angefangen zu schneiden. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass das soziale, kulturelle Probleme geben kann, weil natürlich auch andere Leute sich schneiden. Also nicht nur das, wo jetzt vielleicht viele dran denken, die jetzt zuhören, bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen, sondern das gibt es auch tatsächlich bei anderen Menschen, die eben diese Verbindung nach außen nicht so gut erleben können. Also jetzt beispielsweise Autisten, Autistinnen oder das kann aber tausend Gründe haben. Und die versuchen einfach so ein bisschen auf diese symbolische Art, also die Grenze auszudünnen, aber gleichzeitig auch ein Gefühl zu entwickeln, weil alle dir immer sagen, du hast offenbar zu wenig Gefühle oder du raffst die Gefühle der anderen Leute nicht. Und dann hat sich so im Laufe der Jahre herausgestellt, das ist nicht so eine gute Idee, wenn du beim Bewerbungsgespräch oder wenn du einen Partner oder eine Partnerin suchst oder so, wenn du das irgendwie erklären musst, weil die Leute raffen das nicht. Die raffen nicht, wenn du da lauter Narben hast und Weißt du, wenn du dann sagst, ja, das diente nur der Liebe und der Partnerschaft, dann sagen alle so, ja, okay, dann schönen Tag noch, Wiedersehen, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Oder sie denken, es wäre Fetischismus, was du vorhin auch kurz angesprochen hast. Und seitdem ist das einfach mit diesen Nadeln, die man kennt, wenn man zur Blutabnahme geht, also die nicht so super dicken sind, also nicht die etwas dickeren, die man vielleicht manchmal hat, wenn man Blut spendet, sondern die dünneren, wo beim Arzt oder bei der Ärztin einfach so diese kleinen Fläschchen mit dem Antigerinnungsmittel da abgenommen werden und da läuft genug Blut durch und da wird auch häufig nur wirklich wenig genommen. Da merkst du auch schon, dass das in Wirklichkeit eine innere Bewegung mehr als eine äußere Bewegung ist und so läuft das eigentlich fast immer ab jetzt, also mit solchen Nadeln fertig.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, auf den Konsum an sich. Was ich mich so gefragt habe, ist, ihr habt ja eine Befragung durchgeführt, ne? Und ich glaube 100 Teilnehmern und es gab von der AWA, ich verlinke das mal alles in den Shownotes, was ich mir angeguckt habe, gab es auch so eine Vampire Energy Study, den genauen Namen habe ich jetzt nicht parat, haben wir mit wirklich vielen, da waren es glaube ich 1000 Teilnehmer gesprochen und so diverse Dinge abgefragt, auch in welchem Aal.
Die haben das online gemacht, wir haben es persönlich gemacht, ja. Die haben es online gemacht, ja.
Genau, aber man kann zu beiden ein bisschen was nachlesen. Eure ist im Buch veröffentlicht. Und was ich ganz interessant fand, dass ja auch drüber gesprochen wurde, übers Awakening. Also es ist ja immer so, du merkst irgendwas, so wird es beschrieben, du merkst, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dann beschäftigst du dich damit eine Weile, da geht wirklich viel Zeit ins Land. Und irgendwann wird den Menschen klar, okay, das könnte irgendwie Blutdurst sein, das ist ein langer Erkenntnisprozess und das nennt man dann am Ende Awakening. Was ich nicht verstanden habe, Marc, und ich bin ja einfach neugierig aufgeschlossen. Ich bewerte gar nicht, ich finde das alles super spannend, aber ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, das, was so beschrieben wird, wie sich die Menschen fühlen, oder Vampire oder beides, keine Ahnung, wollen wir in keine Schublade stecken, so leer und energielos, vielleicht ausgelaugt, manchmal depressiv. Wie kommst du drauf? Ach so, jetzt, ja, guck, jetzt habe ich lange genug drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe Blutdurst. Ich würde auf alles kommen. Ich würde auf Depressionen kommen, auf Vitaminmangel, auf mangelnde Bewegung. Ich weiß nicht was. Ich habe mich dann wirklich intensiv mit befasst oder vielleicht zu viel Stress. Vielleicht brauche ich einfach nur Urlaub. Also ich glaube nicht, dass irgendwann der Punkt kommen würde, wo ich denken würde, ja, wäre ich da mal gleich drauf gekommen. Ich glaube, ich habe Blutdurst. Wie kommt es dazu? Dann durch Recherche oder was?
Die Antwort steckt perfekt in deiner Frage drin. Du hast mit deiner Frage, hast du schon alles, ohne es zu wissen, hast du schon beantwortet. Und zwar, erstens hört man vom Awakening gar nichts mehr. Das ist seit ein paar Jahren komplett durch, seit die Leute eben wirklich diagnostiziert werden. Das hängt damit zusammen, wie du schon richtig sagtest, Vitamin D übrigens auch. Also Vitamin B, Vitamin D-Mangel auf jeden Fall schon mal. Dann irgendwelche chronischen Erkrankungen, die jetzt natürlich viel schneller erkannt werden. Also ME/CFS spielt jetzt im Vampirbereich noch keine Rolle, aber das wäre so eine typische Erkrankung, wo man heutzutage sagen würde, die gibt's, wo man früher nur gesagt hat, halt, stell dich nicht so an, ja. Oder Depressionen dasselbe. Da hätte man gesagt, jetzt steh endlich auf und räum mal deine Küche auf, wo man heute weiß, okay, es ist das Sinnloseste, was du machen kannst, dann wird es noch schlimmer mit der Depression, wenn du so eine fordernde, blöde Ansage machst. Und dadurch, dass die Menschen heute viel schneller, viel besser mit allem, was mit Energiearmut zusammenhängt, diagnostiziert werden, nämlich auch den neurodivergenten Sachen, die bei denen ist ja das Hauptproblem, auch bei den ADHSlern, die immer sehr energiegeladen und ständig am Rumflippen wirken, die haben aber genauso das Problem, dass die Energie schnell verbraucht ist. Und deswegen gibt es das Awakening nicht mehr. Das ist komplett verschwunden. Ich habe das seit bestimmt 5, 6 Jahren nicht mehr gehört. Genau, weil das jetzt einfach treffsicherer festgestellt wird. Bleibt aber die Frage, woher kommt die Vampirzuordnung, woher kommt der Blutdurst? Also die Frage bleibt ja offen. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, das hat auch echt lang gedauert, bis ich das geschnallt habe. Das ist auch so nebenbei in Gesprächen erst gekommen. Am Anfang dachte ich noch so, bilde ich mir das ist echt eine Fehlzuordnung. Und zwar haben wir das, weil wir oft, nicht immer, aber oft wörtlich mitgeschrieben haben, also Wort für Wort. Was es ja vor Gericht früher auch gab oder in anderen Ländern auch gibt, dass jedes Wort mitgeschrieben wird, was in Deutschland ja nicht gemacht wird. Und das lohnt sich manchmal. Dann kannst du nämlich zurückgehen und dann siehst du auf einmal was, worüber du vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hast, weil du gedacht hast, und die Leute erzählen sehr, sehr oft, die Beteiligten, dass sie beispielsweise, sie wurden als Kinder dauernd übersehen. Und dann haben sie einen Vampirfilm gesehen und haben festgestellt, ah, Vampire können sich unsichtbar machen. Aber wann sie wollen. Nicht wie Geister. Geister können das nicht steuern. Aber Vampire, die können das steuern. Die können sich umwandeln. Oder es sind Leute, die schon sehr, sehr früh die Vorstufen haben davon, dass sie zum Beispiel trans sind. Dann finden die das unheimlich faszinierend und finden auch nur bei Vampiren eine bildliche oder symbolische oder wie das literarische ein Gegenpart dazu, dass sie sich verwandeln können. Also als gut aussehender Mensch, als Monster, als Ratte, als gibt Fledermaus und so weiter. Das finden dann die Trans-Leute, ohne sich darüber klar zu sein. Klingelt das schon ganz, ganz weit hinten bei denen. Dann gibt es Leute, die eben diese Bindungsproblematik haben, die sehr, sehr viele verschiedene Gründe haben kann. Sei es jetzt, dass das Elternhaus komplett kaputt ist und da die nie gelernt haben, wie man zuverlässige, vertrauensvolle, liebevolle Bindungen aufbaut. Oder dass sie wirklich tatsächlich eine seelische Veränderung, wie man früher sagte, haben, die ihnen das eben nicht erlaubt oder dass sie einfach vorsichtig sind oder, dass sie sich missverstanden fühlen. Und dann ist das Blut natürlich auch super interessant, weil in dem Moment, wo dich jemand sein Blut trinken lässt, freiwillig in einer abgesprochenen, wie du schon sagtest, safe, sane, consensual Situation, da passt das. Und das sehen die dann oder haben die früher gesehen, eben in Vampirfilmen und Vampirbüchern. Und nur diese Vampirsache passte dazu. Ich könnte jetzt auch noch ein paar andere Beispiele nennen, aber das ist einfach eine Fehlzuordnung. Mehr ist das gar nicht. Aber die bleibt dann halt, weil sie so einen wichtigen Teil in der Persönlichkeitsentwicklung ausgemacht hat. Und dann sagen die, okay, sehe ich jetzt ein. Also ich rede jetzt wirklich aus Erfahrungen und dauernden Gesprächen, die ich bis heute führe. Also ich war gerade vorgestern bei einem Vampir-Stammtisch von Real Life Vampiren. Also das ist jetzt nicht so wie der Akademiker hat das mal vor 20 Jahren irgendwie sich angeguckt oder so. Und das hörst du immer wieder, aber das ganze Awakening-Thema als solches spielt jetzt keine so eine große Rolle mehr, außer bei den Jüngeren, die natürlich, wie du das so ein bisschen angedeutet hast, für die ist das natürlich erstmal überwältigend und dann sagen die sich, keine Ahnung, passt das nicht, was bedeutet das für mich? Aber heutzutage wird das eigentlich eher dadurch abgelöst, dass die Menschen eine wirkliche Diagnose bekommen. Zum Beispiel, es fängt mit irgendeinem Vitaminmangel an, dann sagt aber der Hausarzt oder die Hausärztin oder wer auch immer, Internistin sagen so, das ist aber ein seltsamer Vitaminmangel. Ne? Bei D kann man sich noch vorstellen, die Vampirinnen gehen natürlich, die meisten, also 95% gehen nicht gerne in die Sonne, weil die so eine Reizüberempfindlichkeit haben. Das hat auch schon die AVA-Studie, die du vorhin erwähnt hast, aus den USA rausgefunden. Also die kriegen super leicht Migräne, ja. Das Licht ist denen zu hell, die Reize sind zu hell, was wir eben von Autismus auch kennen.
Und geräuschempfindlich und so.
Geräuschempfindlichkeit und so, ne, was du auch in den Vampir-Geschichten natürlich auch schon oft findest. Auch bei Edgar Allan Poe natürlich, wo dann einer da hören kann, was sich da im Keller bewegt und so auf einmal das total gruselig findet. Und deswegen hat sich das eher so hinverschoben, dass man jetzt sagt, okay, wie können wir dich bei der, du kriegst die Diagnose für die chronische Erkrankung, du kriegst die Diagnose für was auch immer oder die Persönlichkeitseigenschaft, die auch gar nicht schlimm sein muss, aber das erklärt, und das ist eben das, was sie dann so atemberaubend finden, dann sagen die, okay, das erklärt alles, was in meinem Leben seltsam war. Und du musst dir mal diesen Satz vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Stell dir vor,
was du bist... Was für eine Erleichterung.
Ja, aber auch viel, oder? Ja, sicher, würde ich auch sagen, aber die meisten sagen, was wäre, wenn ich anders gewesen wäre? Dann wäre ich jetzt normal. Und da ist eben das Gute, wenn die Menschen sich einer Subkultur zugehörig fühlen, wo sie immer angenommen wurden, egal warum, und nie einer irgendeine Frage gestellt hat. Also ich habe noch nie einen Vampir in anderen Fragen gehört, warum bist du eigentlich so? Noch nie. Nicht einmal in meinem ganzen Leben habe ich das gehört. Auch in anderen Ländern nicht, auch in New York oder sonst wo nicht. Und das ist dann eben gut, wenn sie die Verankerung in einen Freundeskreis oder Vertrautenkreis haben, wo sie wissen, okay, ich muss überhaupt nichts erzählen, ich kann aber so viel erzählen, wie ich möchte. Und dann kann man sich eben in halt auch mit so etwas, was erschreckend oder angenehm, je nachdem, oder alles dazwischen sein kann, kann man sich da viel leichter beschäftigen in so einer sicheren Umgebung. Und deswegen, glaube ich, ist das dann auch so, dass diese Vampir-Sache oder die Vampir-Communities, die es so gibt, die verschiedenen, dass die einfach so ein sicherer Hafen sind. Und dann bleiben die Menschen bei dem Thema, obwohl sie jetzt, wenn sie ganz vernünftig wären, sagen würden, ah, okay, ich bin ja doch kein Vampir. Aber das sagen die sich halt, okay, ist mir jetzt auch egal. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Gemeinschaft. Fertig.
Ja, es ist ja auch völlig in Ordnung. Nur ich habe dann natürlich angefangen zu recherchieren, was könnte das denn sein? Und ich kam dann, ich bin dann bis zu Renfield-Syndrom, klinischer Vampirismus und so.
Ja,
weil ich dachte halt, es ist so eine kleine, überschaubare Gruppe und ich habe aber keine Zahlen dazu gefunden, wie oft das Renfield vorkommt und habe dann gedacht, naja, vielleicht ist das irgendwie ein Erklärungsansatz.
Renfield-Syndrom gibt es nicht. Das war einer dieser Fälle, wo der Nachbar seinen Nachbarn umgebracht hat. Und dann haben die gesagt, Nee, da wurde viel, das war eine psychotische, sehr, 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 sehr schwer kranke Person. Und da haben die dann gesagt, okay, da gibt es super viel Blut und deswegen ist das jetzt Renfield-Syndrom, der hatte Blutdurst. Ich habe auch hier, also ich gucke jetzt hier gerade so schräg nach oben, für die, die das sehen können, ich habe da eine ganze Reihe von Büchern stehen, wo einfach die Verlage auch Verbrechen, wo viel Blut geflossen ist. Das hat niemand gesagt, weder die Polizei noch die Täter, ja. Das Opfer, niemand hat jemals irgendwas von Blutdurst gesagt, aber dann schreibt der Verlag außen drauf, ein Verbrechen aus Blutdurst und Bloodspatter und Blutlust, ja, auch sehr gerne Blattlast und so. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist halt nur so, wenn die Leute oft genug in den Körper stichst, hast du halt sehr viel Blut, was da rausläuft.
Das ist in aller Regel so. Ja, wenn du dolle reinpiekst, läuft viel raus. Das ist einfach so. Ich fand's nur so spannend und so interessant, nachzuvollziehen, wie kommt man auf die Idee, dass man das hat, weil die Menschen haben ja in diesen Umfragen ja tatsächlich auch geschildert, diese Symptome, die du eben geschildert hast, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, und haben ja selber auch angegeben, wenn sie nicht konsumieren und die Konsummenge und Häufigkeit, die ist ja nicht das, was wir jetzt erwarten würden. Ich hätte jetzt gedacht, also ganz ehrlich, völlig naiv, habe ich angefangen zu recherchieren und dachte, naja, also wenn das ja so notwendig ist, dann, keine Ahnung, jeden zweiten Tag, wie lange kann man nicht essen? Also das ist sehr, sehr regelmäßig. Aber es sind ja zum Teil Wochen, manchmal auch Monate. Es waren einige dabei nur zweimal im Jahr. Und dann auch Mengen, wo ich denke, naja, das muss ja einen Mördereffekt haben. Also da sind ja Menschen dabei 1 bis 5 Milliliter und ganz wenige über 50. Das ist ja nicht viel. Und dann im Abstand von mehreren Wochen. Und dann werden aber sehr, sehr starke Symptome geschildert, negative Wirkungen, wenn das Blut nicht konsumiert wird. Und da dachte ich, naja, da muss es ja irgendwie eine Ursache dafür geben. Weil wie lange soll das denn vorhalten? Das fand ich ganz interessant. Und da stieß ich dann eben auf verschiedene Erklärungsansätze aus der Wissenschaft. Aber so ganz bin ich eben nicht durchgestiegen. Also glaubst du, aber woher rührt das? Also nehmen das ja wirklich so wahr.
Das ist die Währung für Bindung. Also stell dir vor, du bist Single meinetwegen und hast aber auch keinen Bock auf dieses Geschlechtsverkehr-Dating. Also ich weiß nicht, vermutlich bei Tinder oder so. Ich war noch nie bei einer Dating-Plattform, aber wo man sich auch zu Geschlechtsverkehr so random verabreden kann. Und du hast aber aus irgendwelchen Gründen keinen Bock zu, weil du möchtest halt eine gute Bindung haben, die über so entweder was so ein One-Night-Stand hinausgeht oder auch über das, was selbst mit so Freundschaft plus oder so ist. Du möchtest eine echte, zuverlässige, dauerhafte Bindung haben. Und das kann das ersetzen, weil wenn du selber die ganze Zeit gesagt bekommst, das ist eben bei den Vampiren so, wenn du die ganze Zeit gesagt bekommst oder irgendwie die Rückmeldung bekommst, das muss jetzt auch nicht durch Worte sein, du bist irgendwie komisch, ich weiß nicht, mit dir kann man irgendwie die Bindung nicht aufbauen, von dir kommen komische Schwingungen zurück, die ich nicht verstehe oder sonst irgendwas. Das kennen ja alle Neurodivergenten auch von sich. Dann ist halt durch diese Fehlzuordnung, von der ich vorhin gesprochen habe, passt das mit dem Blut halt super, weil, wie ich schon sagte, da hast du eine ganz, also das ist absolut fair, zuverlässig, ehrlich, transparent, da gibt es keine Lüge und keinen Quatsch mehr. Und deswegen funktioniert das, weil das ist so wie, sagen wir mal, du wärst ganz lange nicht geknuddelt worden und du sagst dir so, weißt du was, das mit dem Sex ist mir ehrlich gesagt auch egal, was ich wirklich mal gerne hätte, wenn mich jemand einfach mal in den Arm nimmt oder ich ins Kino mit jemandem gehen kann und der Abend wird schön und wir essen zusammen Popcorn und wir lachen vielleicht auch über dieselben Sachen oder weinen über dieselben Sachen, das ist mir jetzt mehr wert, als schon wieder ein One-Night-Stand dahin zu legen. Und so ist das. Dann zehrst du von diesem Kinoabend oder von was auch immer ihr da gemacht habt, in die Sterne gucken oder auch Sex haben oder was auch immer, zehrst du auch Wochen oder Monate lang vielleicht, ne? Ist Persönlichkeitssache. Aber wenn du jetzt jemand bist, der die ganze Zeit erlebt hat, dass während alle anderen heterosexuelle Bindungen aufgebaut haben, eine Familie gegründet haben, Kinder bekommen haben und irgend so einen, so, wie soll man sagen, ich will es jetzt nicht normal nennen, aber so einen eher normaleren Lebensweg, wie sich manche Leute den so vorstellen möchten, durchführen und du kriegst es halt nicht hin und du fragst die ganze Zeit, was ist denn eigentlich los? Ne? Und da kommt auch dieser Wunsch manchmal her, dass sie sagen, ich wäre so gerne normal, wo man sich immer fragt, was meinst du eigentlich mit normal? Du bist für mich total genauso wertvoll.
Ist schon normal.
Ja. Und deswegen funktioniert das mit dem Blut. Das ist einfach nur ein Ersatz, wie so, oder ich weiß noch ein letztes Beispiel, du bist todtraurig. Es ist wirklich, wirklich was absolut Katastrophales passiert. Die meisten deiner Hörerinnen und Hörer Zuschauerinnen, Zuschauerinnen kennen das vielleicht, eine sehr, sehr gute Liebesbeziehung, wo du es auch echt nicht hast kommen sehen, die zerbricht jetzt auf einmal völlig unerwartet oder du entdeckst irgendwas, dass dein Partner oder deine Partnerin eine zweite Familie hat, die ganze Zeit gehabt hat und du hast es auch sowas. Also richtig, richtig krass, wo du wirklich fragst, sag mal, bin ich eigentlich dumm erstens und zweitens, was ist das eigentlich für ein Arschloch und so, also wo wirklich alles zusammenklappt. Und da brauchst du vielleicht auch einfach nur von einem Freund oder einer Freundin, brauchst du vielleicht auch einfach nur mal eine echt eine fette Umarmung oder willst einfach dich nur einem Wollpulli ausheulen, den die Person hat. Ne? Und so muss man sich das, glaube ich, oder nicht glaube ich, so kann man sich das garantiert vorstellen. Das ist in Wirklichkeit nicht das Blut. Deswegen ist das mit dem Renfield-Syndrom auch von Anfang an nur Quatsch gewesen. Das hat auch kein Mensch geglaubt, der jemals die Veröffentlichung gelesen hat, sondern das hat sich nur irgendwie so dann durch ständige Wiederholung, die meisten Leute haben die Originalveröffentlichung auch gar nicht gelesen, hat sich das dann einfach so rumgetragen. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass der Originalautor das selber gar nicht so gemeint hat, möglicherweise, sondern das war nur eine schöne Überschrift, weil in der Nature und der Science und so weiter, da ist das heute auch noch so, dass die Artikel sind halt so langweilig, da stirbst du, wenn du also aus dem Nachbarbereich kommst. Und dann haben die mal eine Zeit lang, besonders die Engländer auch, aber auch die Amerikaner, haben dann immer versucht, noch einen knackigen Titel drauf zu hauen, der jetzt aber nicht leitend war für die Artikel. Heute macht man das nicht mehr, aber ich kenne das noch. Also deswegen, es geht um Bindung, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und das kannst du dann halt durch Blut oder durch Kinobesuch oder durch Knuddeln oder durch Sex oder sonst was machen. Ist egal.
Oder durch Knuddeln im Kino. Vielleicht das als letzter Punkt, das fand ich auch ganz interessant.
Sex mit Knuddeln und Blutaustausch im Kino, kannst auch.
Fakt ist, und das finde ich vielleicht noch so mit auf den Weg zu geben, in der Umfrage kam ja auch raus, dass der Vampirismus, Real-Life-Vampire sein, kein Sexding ist. Das vielleicht auch nochmal, das haben fast alle so beantwortet. Marc, ich weiß, du hast gleich wieder Termine. Es war mir ein Vergnügen. Ich könnte noch eine Stunde, zwei Stunden, drei Tage weiter mit dir schnacken, weil es gibt noch so viele Unterpunkte, die man da ansprechen könnte. Vielleicht dann
in Teil 3.
Irgendwann. Ja, in Teil 3. Wie auch immer. Ich verlinke noch ein paar Foren. Ines hat ja, betreibt ja auch eine Plattform. Und das werde ich mal verlinken, auch mal das Buch. Und wenn ihr Freude dran habt, fangt an, euch da rein zu nörden. Es gibt so viel spannende Dinge, so viel Arbeiten auf wissenschaftlichem Niveau, auch zur Adaption von Vampirmotiven in der Musik, verlinke ich auch mal. In diesem Sinne, liebe Grüße an Falk von Powerwolf. Das hatte ich nämlich die ganze Zeit im Ohr. We drink your blood. Ich liebe Powerwolf. Fand ich ganz, ganz spannend. Und du hast ja, und das fand ich zauberhaft, ein Interview gegeben, damit eine Seminararbeit geschrieben werden kann. Ne? War das eine Gymnasiastin, glaube ich. Und in Berlin gibt es auch eine Doktorarbeit, FU Berlin, zur historischen Entwicklung des Vampirglaubens, werde ich auch mal verlinken. Es gibt unglaublich tolle Dinge. Wir haben wieder was gelernt. Will
und
heißen.
Ein Video. Es gibt auch noch ein Video von Sarah Knox und mir. Das heißt auch Vampire. Könnt ihr auch mal gucken. Ja, es ist ein Liedchen.
Verlinke ich auch auf jeden Fall in den Shownotes. Bleibt die Frage. Gibt es Vampire oder gibt sie es nicht? Und das mag vielleicht einfach jeder für sich entscheiden. Aber dreht euch auf dem Friedhof zweimal um.
Oder im Kino.
Oder im Kino, ehrlich gesagt, ich glaube, in Berlin im Kino aufzupassen, ist wahrscheinlich wichtiger, als auf dem Friedhof aufzupassen. Man weiß es nicht. Marc, ich danke dir von Herzen. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe viel gelernt, unter anderem, dass das Renfield-Syndrom Quatsch ist. Ich habe es natürlich nicht gelesen, die Arbeit dazu. Hab ja dich.
Du hast aber als Erste jemals alles andere oder sehr viel alles andere gelesen. Also das ist auch...
Das andere habe ich gelesen, ja.
Also nee, also du hast wirklich jetzt ohne Quatsch, also liebe Hörerinnen und Hörer, eure Hostin hat sich auffallend extrem gut vorbereitet, ja.
Ich kann nicht anders, ich biege ab und dann bin ich drei Tage weg. Marc, es war mir eine Freude, hab noch einen schönen Tag.
Gleichfalls, Dankeschön.
All Eyes On. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Solltest du dringend abonnieren.